Jogo Bonito, das schöne Spiel, der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.
Sven?
Ich lasse mir heute Zeit.
Ja,
ja,
zu Recht. Sven, wusstest du eigentlich, was in der Sprache der Schweizer Fußballreporter ein Höpperli-Mache bedeutet?
Ich lasse mir schon wieder Zeit.
Ja, ein
Ein
Höpperli-Mache?
Höpperli. Ist das, wenn bei der Uhr
Bei den
der
Fußballreportern.
Sekundenzeiger
Oh.
zu weit springt, dann macht er ein Höpperli?
Gar nicht schlecht. Das bedeutet aber schlicht und ergreifend ein Bein stellen. Ein
Ein
Höpperli-Mache.
Höpperli.
Und wusstest du, was ein Krüsi-Müsi ist? In der
Krüsi-Müsi.
Reporter. Das
Hat das was mit
Krüsi-Müsi.
deinem Frühstück heute Morgen zu
Nein,
tun?
aber
Boah,
es war,
danke.
es war, es war, vom, also ich muss sagen, dass du hast jetzt die Überleitung, hast du
Und
gut
liebe
aufgegriffen.
Jugadores,
Ja.
die Crema ist so ein bisschen weg, aber der Kaffee ist gut.
Da steht ja auch schon eine
Ja, weil
Stunde
wir
da bei
jetzt, also
dir.
der Tisch sieht hier wieder aus, mein Gott,
Willst
ey,
du jetzt
Unterlagen.
noch eine
Krüsi-Müsi.
Vermutung abgeben für das Krüsi-Müsi?
Schmeckt ein bisschen deftig, aber auch süß.
Wenn du weiter dir so viel Zeit lässt, weißt du, dass diese Folge 4 Stunden 23 Minuten dauern wird.
Ja,
Und du weißt auch, dass viele unserer Hörer uns auf ihren morgendlichen Joggingrunden hören. Und die müssen jetzt auf einmal dann 40 Minuten, nee,
Marathon-Training.
40 Kilometer müssen die laufen.
Ich habe auch wieder angefangen zu laufen.
Ehrlich?
Sieht
man
Ich
gar
habe
nicht.
Geschichten aus der Geschichte jetzt abonniert.
Mhm.
Ein toller Podcast. Und habe da übrigens einen gehört über den Jodmangel in der Schweiz. Und dass die Leute bis in die 20er Jahre des 20. Jahrhunderts da einen Kropf hatten.
Ja.
Toller Podcast. So, ja, also
Das
zurück zum
Krüsi-Müsi. Oder
Krüsi-Müsi. Also, hat was mit Fußball zu tun,
Wahrscheinlich
bestimmt.
Krüsi-Müsi.
Das Dribbling.
Nein, es ist die Rudelbildung.
Echt?
Ja.
Oh, süß.
Krüsi-Müsi.
Aber ey, also trotzdem ging es in der Schweiz ganz schön auf die Stäbe. Ja. Der Vater von Stéphane Chapuisat, das war im Prinzip der Helmut Rahner der Schweiz.
Der Winnie
Ja.
Jones von den Alpen.
Sozusagen.
Ja.
Der wirklich, ja, er hat das brutalste Foul in der Schweizer Fußballgeschichte.
Aber wird das so deklariert tatsächlich?
Ja, ist
Ja.
das schlimmste Foul des Schweizer Fußballs an Lucien Favre.
Ja.
Darüber reden wir heute in Top-Schwitz
Aber
ein.
nicht nur darüber.
Nein, und ich glaube, was wir am Anfang definitiv machen sollten, wir feiern ein Buch beide ab. Ne? Ich war im Urlaub in Mecklenburg-Vorpommern. Übrigens,
Ja.
mein Plan, ein Hecht zu fangen, ist gänzlich gescheitert.
Ja,
Also
aber.
Fishing, ein Fishing-Guide ist so sinnvoll wie ein Tennislehrer, wenn du kein Talent hast. Weil der kostet nur Geld und du stehst auf dem See und du fängst den Scheiß-Hecht nicht.
Kann ich an dieser Stelle sagen, dass ich nicht frei von Schadenfreude bin?
So ein Scheiß. Und gestern hatte ich einen Auftritt und da kam einer auf mich zu, er sei Vorsitzender der Deutschen Hechtvereinigung.
Ja.
Und die wollten mir irgendwie mit Rat und Tat zur Seite stehen, dass ich endlich meinen 1-Meter-Hecht fange. Ich habe es noch nicht geschafft. Ich habe im Urlaub aber genauso wie du auch dieses wunderbare Buch, das packen wir heute für euch in die Shownotes. Das Buch von Wolfgang Bortlik, Hopp Schwyz, erschienen bei Kiwi, gelesen und es war ein super
Ja.
Fußballbuch.
Ein
Ich kann es wirklich allen nur empfehlen, das Ding zu bestellen. Wurde, glaube ich, vor der Europameisterschaft in der Schweiz und Österreich geschrieben und ist da erschienen. Aber gerade die ersten 150 Seiten lesen sich
Ja.
fantastisch, oder?
Ist wirklich ein tolles Buch, gibt es aktuell nicht mehr im Buchhandel zu kaufen, gibt es aber noch bei einschlägigen Antiquariaten,
Ja.
zum Beispiel bei ab-books.de, da kriegt ihr das für relativ
Ist das
kleines
dein
Geld.
Privatantiquariat oder
Ja,
was wurde immer?
das ist sozusagen der Dachhändler.
Oh, jetzt kommt schon die Absage. Zack. Ja.
Das war die längste Einleitung. Ja, weil du so lange brauchst, Sven,
Ach so,
weißt
warte
du?
mal, ich muss den anderen Knopf drücken. Warte mal,
Ja.
den hier. So, siehst du?
Mann, also
Okay.
das ist quasi der Dachantiquariatshändler.
Der
Ja, also das ist
Dachantiquariat.
sozusagen der quasi alle kleinen Antiquariate. Ich habe mir übrigens vorgenommen, nicht so oft quasi zu sagen. Ist dir mal aufgefallen, wie oft ich quasi
Wir sagen
sage?
auch sehr oft irgendwie.
Irgendwie oder irgendwie?
Irgendwie.
Mhm.
Ja, du, keine Ahnung. Wir sind aber auch hier, weißt du, wir machen ja auch viele Meter verbal. Du warst ja gestern beim Spiel 1. FC Köln gegen den FC Augsburg.
Ja.
Burkhard, wie endete das
Und
Spiel?
in der Woche zuvor war ich beim Spiel Borussia
Halt die
Mönchengladbach
Fresse.
gegen den 1. FC Köln. Das Spiel
Ich habe dich
endete.
weggedreht. Echt? Ohne Witz. Ich habe
Hast du
gehört.
gesehen, dass einer unserer Hörer uns geschrieben hat und
FC-Fan und
laut
der sich
Scheiße
bedankt hat.
gebrüllt hat, als er gelesen hat, dass ich dieses Spiel übertragen habe und sich dann gedacht hat, okay, es war doch okay. Man hat es nicht gehört.
Nein, das ist ja ganz im Ernst, das ist ja auch so. Wenn wir im Studio oder im Stadion sind, dann sind wir neutral. Mhm. So wie die Schweiz ja auch sich aus fast allem rausgehalten hat und trotzdem eine Rolle spielte. Nicht nur im Fußball, sondern auch, ich sag mal, in recht fürchterlichen Jahren der europäischen Geschichte.
Das stimmt. Weißt du, was ein Obsichro ist?
Obsichro? Ja, das ist klar, das ist der Absicherer.
Nein, das ist der Brechreiz.
Die Schweiz ist spannend, oder?
Ja, ich dachte mal, ich wüsste schon ein bisschen was über die Schweiz. Man hat ja auch so ein Grundgefühl gegenüber der Schweiz. Aber ich muss auch sagen, also wenn man nochmal so reinsteigt in die Geschichte des Fußballs in der Schweiz, man lernt doch ganz viele neue Facetten kennen, das stimmt.
Mein erster Berührungspunkt war, glaube ich, Aktenzeichen XY. Da gab es ja in Wien den Peter Niedetzki.
Ja.
Das war so einer, wo ich schon als Kind dachte,
ein Hallodri, ne?
Mit dem kannst du um die Häuser ziehen, hast du Spaß in Wien. Und dann saß der Konrad Tönz in Zürich.
Ja.
Und da dachte ich mir, okay, das ist also die Schweiz weit gefehlt. Bei dem, was ich jetzt mittlerweile über die Schweiz weiß, ist die Schweiz auch anders. Sie kann komplett eskalieren, aber sie ist natürlich auch manchmal so ein bisschen, wie er war, ne? Konrad Tönz.
Man sagt, glaube ich, Konrad Tönz.
Konrad Tönz.
Ja. Ja, Sven, lass uns anfangen.
Vielleicht mit einem kleinen Zitat aus dem Buch. Ja.
Willst du mal eine andere Musik spielen eigentlich? Wir müssen ja jetzt hier nicht ständig irgendwie am Strand rumspringen von Rio de Janeiro.
Ja gut.
Übrigens bin ich gefragt worden, wo die Musik herkommt. Mhm. Die Mail wird noch geschrieben.
Die musst du selber noch mal gucken,
wo die herkommt. Ja, ich habe das auch, das war irgendwie vor, das ist ja schon über ein Jahr her, Sven.
Ja, absolut. Aus den 50er Jahren.
Wolltest du nicht eine andere Musik anspielen Zitat? Jetzt?
Wir haben keine andere Musik.
Ich habe doch einen Ländler mitgebracht.
Ach, ein Ländler, du meinst aus der Schweiz.
Ja. So, schon viel besser, oder?
Naja, da sitze ich doch auf der Alm und jetzt kommt mein Zitat. Aus einem Buch mit dem Titel Betrachtungen zur Schweizer Gegenwart. Es ist bei uns gute Tradition, dass man unter keinen Umständen versucht, großer Begeisterung Ausdruck zu geben. Das geschieht einerseits aus einem schönen Schamgefühl, andererseits aus dem Bedürfnis nach Ausgleich heraus. So sind sie, die Schweizer. In einem Buch aus den 50er Jahren.
Wusstest du eigentlich, Sven, was die Zaubermüsli sind?
Du machst mich fertig. Nein.
Zaubermüsli.
Zaubermüsli.
Nein. Ja, das sind die Zaubermäuse.
Die Zaubermüsli.
Natürlich.
Wir haben übrigens angekündigt, dass wir heute unsere Folge Top Schwitz machen und bekamen
unser Info. Das war total kreativ wieder, der Titel, finde ich.
Naja, Hoppschwitz heißt übrigens das Buch von Wolfgang Bortlik.
Deshalb konnten wir das nicht so
nennen. Wir können nicht alles klauen von Bortlik.
Das ist richtig.
Aber der muss eine coole Socke sein.
Ja, der schreibt auf jeden Fall sehr, sehr cool.
Ja, finde ich auch gut. Es war richtig gehend Fußballliteratur. Mhm. Wir haben Mails bekommen aus der Schweiz. Wir freuen uns sehr, dass wir im gesamten deutschsprachigen Raum gehört werden. Und auch weltweit, das kriegen wir mit. Da gibt es ja Wahnsinnsstatistiken. Björn schreibt uns aus der Schweiz. Hallo ihr beiden. Lass es uns gleich zum Anfang auf den Punkt bringen. Ihr seid die absolut geilsten. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr ich euren Podcast liebe. Wie ein Hörer letzthin treffend sagte, Botox für die Fußballfalten. Ich freue mich auf jede Folge, wie ich mich damals als Teenager jeweils freitags auf die Bravo freute. Die rosa Seiten, Dr. Sommer, Alter, ey.
Absolut.
Komm, ey.
Ja.
Ihr seht, wir haben den gleichen Jahrgang. Ja? Mhm. Zur Schweiz, ich muss zugeben, dass ich als FC Zürich Trikotsammler eventuell nicht ganz neutral bin. Er hat 200 Trikots, schreibt er. Ja? Aber ihr seid ja auch nicht neutral. Trotzdem hier der Versuch, einige Thementipps mit einem Deutschland-Spin reinzubringen. Also hat er so Vorschläge gemacht, die wir auch aufgegriffen haben. Deutsche Coaches in der Schweiz, deutsche Spieler in der Schweiz und so. Aber wir versuchen heute nicht zu sehr durch die deutsche Brille auf die Schweiz zu schauen, sondern aus der Schweiz heraus im Prinzip das Land vorzustellen. Ja. Vielleicht mit einer deutschen Perspektive, aber wir haben versucht, die Schweiz kennenzulernen.
Ja,
aber
danke, Björn. Der FC Zürich spielt auf jeden Fall auch eine große Rolle heute. Keine zentrale, aber eine große Rolle.
Er schließt übrigens mit einfach weitermachen. Bin übrigens auch ein Jogador Ehrensache. Herzlichst.
Clubmitglied.
Björn. Ja, er ist sozusagen Clubmitglied. Ihr könnt uns ja unterstützen und das ist auch angelaufen. Und am Ende werde ich namentlich allen natürlich danken für die Unterstützung. Unsere IBAN ist in den Shownotes oder alles unter jogo-bonito.de. Da könnt ihr also in den Club der Jogadores eintreten und diesen Podcast, der viel Recherche erfordert, der unsere Arbeit ist, unterstützen, freuen wir uns sehr drüber.
Wusstest du, dass dieses Lied nie aufhört?
Ich bin ja dafür zu haben. Hast du noch eine Mail?
Ja, vom Rudi aus der Schweiz. Hallo zusammen, euer Podcast macht echt Spaß. Als Schweizer freue ich mich jetzt schon riesig auf die kommende Folge. Aber bitte versucht nicht, den Schweizer Dialekt zu imitieren. Ihr könnt nur verlieren. Ja. Herzliche Grüße aus Basel vom Rudi. Werde gleich nochmal eine kleine Spende für euren Podcast donaten.
Super, das Geld geht jetzt von der Schweiz nach Deutschland.
Und das ist kein Geheimkonto.
Das ist kein Geheimkonto. Ja, vielen Dank. Also ab sofort werden wir alles in Hochdeutsch machen. Also aus Südhannover kommendes Hochdeutsch. Ne, das kriegen wir hin. Mhm. Übrigens hat der gute Björn nochmal nachgelegt. Er schrieb, weil du ja alles beantwortest. Also selbst wenn wir das hier nicht präsentieren, hier in unserem Podcast.
So schnell, wie es irgendwie geht.
Du versuchst das immer dann zu beantworten. Er schreibt dann nach deiner Antwort, lieber Sven, lieber Burkhard, jetzt habe ich ihn definitiv, den Jogo Bonito Bug. Als wir gestern mit Freunden den ganzen Tag über Feld und Wiesen hier am schönen Bodensee unterwegs waren, habe ich permanent an guten Stories für euren Podcast rumstudiert. Nicht, dass ihr beiden meine Inputs wirklich braucht. Die Serien sind ja fantastisch, aber es macht einfach Spaß, sich Gedanken zu machen. Hier einige Vorschläge von ihm. Der rauchende Coach. Ja, Trainer, rauchend auf der Trainerbank. Ich meine, da muss man der Ernst Happel natürlich was machen. Gold Cesar Tonic, also Schluckspechte im Fußball. Benchkeeper, also Keeper, die nie zum Einsatz kamen.
Den finde ich cool.
Björn ist, ja, finde ich auch. Also irgendwie auch ein Freak, muss man sagen. Über den Wolken, über Kopfball starke Spieler, kommt man natürlich direkt auf Horst Rubesch. Oder Fake News, kurz vor Vertragabschluss, die größten nie realisierten Transfers in der Fußballgeschichte. Warum bin ich da wieder bei Erik Maxim Choupo-Moting und dem Faxgerät?
Es fehlte nur eine Minute, Sven.
Es fehlte nur eine Minute. Vielen Dank, Björn. Ja, super. Übrigens hat er in der Formel 1 gearbeitet seinerzeit und sagt, wir seien uns da wahrscheinlich mal über den Weg gelaufen. Ich habe ja auch ein paar Jahre für die ARD in der Formel 1 die Welt entdecken dürfen. Damit sind wir erstmal durch mit den ersten Reaktionen und
ich bin ja jetzt, doch für eine andere Musik, muss ich sagen. Alter. Es gibt ja auch wirklich Lieder, wenn man versucht, so ein Land kennenzulernen, dann ich grabe ja dann gerne auch in meinen persönlichen Musikarchiven. Und was soll ich sagen, Sven, ich bin fündig geworden. Ich habe ein Lied gefunden, wo die Schweiz wirklich gut beschrieben und erklärt wird, so dass ich es auch verstehe.
Wer ist das?
Im Sommer scheint Sonne, im Winter da schneit's. In der Schweiz, in der
Äquatorian,
richtig.
Ach.
Die Mädchen, die sind von besonderem Reiz.
In der Schweiz, in der Schweiz. Der kam doch aus dem italienischen Sprachanteil.
Aus dem Tessin, ja.
Die Berge sind hoch und das Echo klingt weit.
Im Emmental.
Macht das viel Freude, das alles hat seinen besonderen Reiz.
In der Schweiz, in der Schweiz. Jodelt er auch?
Gleich.
Die können das aber auch.
Ja.
Du sollst ja eins sagen, das ist natürlich Schlager, ne?
Aber ja, schlicht getextet,
von
aber
so großer Qualität.
Absolut.
Ja. Gesanglich ganz toll. Ich finde es textlich trotzdem gut.
Ja.
Obwohl es kitschig ist, aber voll präzise. Nico Toriani.
Was man kann sagen, es wird das ein oder andere Klischee aber hier auch bedient, Sven. Das ist uns schon auch bewusst.
Ne? Naja, es ist jetzt das Anschwitzen übrigens. Die Leute, die jetzt Sport machen, während sie uns hören. Ihr habt noch ein bisschen was auf der Uhr, ne?
Ja.
Wir haben heute, meine Güte, wir haben viel.
Alter, wir sind jetzt noch, wenn ich die ganze Liste hier sehe, wir müssen jetzt.
Wir haben noch gar nicht angefangen, eigentlich.
Aber das liegt auch daran, glaube ich, dass, wenn man über die Schweiz sich Gedanken macht und was über die Schweiz erzählt, man lässt sich, wie du ganz am Anfang richtig festgestellt hast, man lässt sich Zeit, weil es gibt ja beispielsweise auch ein Zeitmuseum in der Schweiz. In Grenchen gibt es ein Zeitmuseum, da wird also alles Mögliche rund um die Uhr erklärt. Ne? Ist ja auch die Heimat der Taschenuhr und der Armbanduhr in der Schweiz und das ist durchaus spannend.
Die absolut.
Zeit. Die Schweiz
und ja auch,
die Zeit.
Du warst doch auch seinerzeit bei der Europameisterschaft 2008.
Ja.
Schweiz, Österreich.
Da bin ich zum ersten Mal Auto gefahren tatsächlich in der Schweiz.
Bist du da zu schnell gefahren?
Ja, ich bin ganz oft geblitzt worden.
Ernsthaft?
Ja, wir haben so einen riesigen BMW zur Verfügung gestellt gekriegt als Dienstwagen. Ich fahre ja überhaupt nicht so schnelle
das
Kisten.
Das kostet ein Höllengeld.
Ja, und ich bin, glaube ich, in 3 oder 4 Radarfallen geraten rund um Lausanne. Da war mein Hotel, wo ich gewohnt habe. Und hatte nachher Strafzettel in Höhe von knapp 2000 Euro.
Hast du sie bezahlt?
Und habe die nicht bezahlt, weil ich fand das unverschämt. Das war für mich wirklich moderne Wegelagerei, ich habe das nicht eingesehen. Und dann habe ich das nachgelesen im Internet. Man guckt ja dann, was kann da so passieren, was droht einem so. Und da gab es aber keinen...
Also du hast die Knollen nach Deutschland geschickt bekommen?
Richtig, auch mit Anwalt.
Nach dem Motto, Herr Hupe, Sie werden standrechtlich erschossen, wenn Sie wieder in die Schweiz kommen?
Auch mit anwaltlicher Drohgebärde dahinter. Und habe es aber alles wegignoriert. Meine Frau ist schier wahnsinnig geworden.
Ist jetzt aber auch verjährt, also wenn du das so erzählst?
Ich denke schon, das war 2000. Ich habe mal gelesen, dass es nach 8 Jahren verjährt ist. Und ich habe jedes Mal, wenn ich nach Zürich musste...
Hupe, ey, dünnes Eis.
Alter. Wenn ich nach Zürich musste, um da irgendwie wieder mit der FIFA und Fußballer des Jahres oder keine Ahnung was zu machen... Und bin jedes Mal aus dem Flughafen raus und war klatschnass geschwitzt. Das kannst du dir vorstellen.
Bist du mit dem Reisepass deiner Frau irgendwie eingereist? Frau Hupe. Ja. Echt? Ja. 2000 Euro. Ja, ja. Das, da kennen die keinen Spaß. Ne? Da gibt es aber auch, also was die Zeit und die Langsamkeit angeht, ne, da gibt es auch, also auch echt ganz lustige Geschichten.
Ja, also als ich da war, was ich eigentlich erzählen wollte, ist, ich habe mir, wenn ich da so auf der Autobahn unterwegs war, da gibt es ja ganz oft so das Tempolimit 100. Auf diesen wirklich wunderbar ausgebauten Autobahnen, was ja auch okay ist, 100 ist ja auch schnell und so, ich will jetzt auch nicht irgendwie der Raserei das Wort reden, aber man stellt sich ja dann schon so die Frage, wenn dir vor dir fährt beispielsweise der Herr Zwingli, ja, und der fährt 98 und dahinter fährt der Herr Rütli und der überlegt sich, dass er, weil er ja 99 fährt, jetzt den Herrn Zwingli überholen will.
Absolut.
Dann stellst du dir ja schon die Frage, nach wie vielen Stunden das zu Ende ist, dieses Überholmanöver.
Ja, definitiv.
Ja. Ich habe es nicht beantwortet bekommen. Bin immer irgendwann entnervt auf den Standstreifen, musste einfach atmen, tief atmen.
Übrigens, Burkhard, müssen wir definitiv an dieser Stelle noch einmal dein Frühstück hochleben lassen.
Oh.
Ich muss sagen, gestern hast du dir den Mund fusselig geredet in der Reportage. Wir hatten eine kurze Nacht, wir haben wieder eine fiebrige Vorbereitung und ich komme an und schon wieder hast du diese Tomaten in deinem Backofen. Du hast
dass du sie liebst.
Kartoffelröstis gemacht, das ist irgendwie und so ein Schweizer Thema aufgegriffen und das mündete in einer Zutat, die man in der Schweiz schon 1962 auch mitnahm zu Fußballturnieren, zur WM nach Chile. Da haben wir den Koch tatsächlich, der sich vorbereitet hat auf den Flug nach Südamerika. Was sagt er?
Es ist eine gute, schöne Aufgabe für mich, aber auch eine schwierige Aufgabe. Einen gewissen Teil der Lebensmittel haben wir mitgenommen, zum Beispiel Öl und Fett und verschiedene Sachen fürs Frühstück und Tee. So folgendes Morgenessen besteht aus Milch und Obermaltin oder Einmaltin, Butter, Konfitüre. Und Honig und Brot, wie die Schweiz, außer Kaffee, das haben wir nicht.
Das Thema hast du ja aufgegriffen hier. Wir hatten Honig, wir hatten Brot, du hast sogar diesen Schweizer Käse auf den Tisch gepackt und Ovo Maltine. Habe ich so als Brotaufstrich von dir bekommen. Ich muss sagen, es war nicht unbedingt eine Geschmacksexplosion. Ich bin da immer so ein bisschen mit so einer Handbremse unterwegs, aber es war gar nicht schlecht. Also vielen Dank, Burkhard, dass du dir wieder diese Mühe gemacht hast. Und trotzdem habe ich fast schon wieder Hunger, weil es lange her ist und wir uns lange abgesprochen haben, wie wir heute diesen wilden Gaul hier bändigen können. Schweiz, was für ein Thema.
Sven, ich gebe wie immer in meinem Leben das Möglichste. Manchmal ist das ausreichend, manchmal eben nicht.
Naja, unsere Liebe geht mittlerweile auch durch den Magen, Burkhard.
Heute habe ich Glück. Was mir ja aufgefallen ist und was ich toll fand bei der Lektüre von diesem Buch hier, von Hopp Schwyz, vom Wolfgang Bortlik, man kann das gar nicht oft genug hochleben lassen.
Nein.
War der Gedanke, dass die Schweiz sich in der Kunst der ehrenvollen Niederlage versteht.
Die ehrenvolle Niederlage.
Das hat mich total an die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft erinnert. Da geht man als Reporter und irgendwie auch als Anhänger des deutschen Eishockeys auch immer in die großen Turniere und denkt sich, naja, Hauptsache am Ende irgendwie mit dem erhobenen Haupt wieder nach Hause kommen können.
Was ist denn die ehrenvolle Niederlage? Zelebriert man da den...
Du hast den freundlichen Applaus, wenn du auf den Platz verlässt.
Ja, aber es war ja nicht immer so. Also bevor wir jetzt... Die Schweiz geht ja auch ganz anders. Es geht manchmal richtig auf die Stäbe. Es wird eskalieren. Und sagen wir es, wie es ist. Ja, die Schweiz war auch mal Weltmeister.
Los, Herr Vasquez! Pfeifen Sie ab und es ist passiert!
Da hörst du!
Ist Weltmeister! Und jetzt, meine Damen und Herren, wir hören die Bilder, den Siegen der Schweizer Fußballnationalmannschaft. Ich werd verrückt. Die Schweiz ist Weltmeister!
Erklär mal, Burkhard. Ja, habe ich irgendwas verpasst?
Du hast ja als Reporter nicht so furchtbar oft die Gelegenheit in der Schweiz zu sagen, im Fußball die Schweiz ist Weltmeister. Es gab übrigens nur diesen einen Moment, es war... die, wenn man heute oder früher hätte man gesagt, die B-Jugend-Weltmeisterschaft.
Also ja, komm.
Nicht die Junioren, sondern die Unterjunioren.
Jetzt wirst du kleinlich.
Ja, und aber in Nigeria, in Lagos, tatsächlich gegen Nigeria. Und da waren 65.000 Leute im Stadion. Und die haben gewonnen mit 1-0, Torschütze des einzigen Schweizer Treffers im Finale, Haris Seferovic.
Ach, okay. Ja. Ja, das ist ja ein Ding. Ich meine, die Schweizer waren übrigens auch inoffizieller Europameister. Spoilern wir schon mal jetzt. Es ist lange, lange, lange her, aber man kann das wirklich sagen. Einen anderen Eskalationsmoment habe ich selber erlebt in Herzogenaurach, als ich bei dieser Euro da saß und ich war Berichterstatter der deutschen Nationalmannschaft. Wir haben den Abend gemeinsam da, glaube ich, verbracht
jetzt,
und sahen dieses Spiel.
War es vor zwei Jahren oder letztes Jahr war das, ne?
Die Euro 2021, die so nachgeholt wurde. Ja, da spielte Jahr. Doch die Schweiz gegen Frankreich im Achtelfinale.
Ja.
Und die Franzosen machen, ich glaube, durch Pogba das 3-1. Und der steht da wirklich in so Feldherrenpose nach dem Motto, ja, Petit Suisse ist erlegt. Ich meine, so wird es ja immer genannt, ne? Petit Suisse, ja, ne?
Absolut.
Die kleinen Schweizer. Und was kam dann? Das 2-3 und...
Schön gespielt, Gavranovic! Gavranovic, mach ihn!
Ja, ja, so nämlich!
Gavranovic.
Gavranovic, ja. 2-3! Ich flipp aus!
So, denen platzt nämlich auch manchmal die Mütze,
aber
den Schweizern.
Aber ist das nicht geil, Sven, dass der Fußball, egal wo er gefeiert wird, ne? Wenn er die, wenn er wirklich alle Emotionen wachkitzelt, dass alle durch die Decke gehen, egal ob sie Schweizer sind, egal ob sie Ungarn sind, egal ob sie Amerikaner sind, die Chinesen, die Japaner, alle stehen sie auf den Sitzen. Mich macht das jedes Mal total glücklich, auch wenn ich sowas höre.
Werden wir später hören, auch 1938 flippen die Franzosen aus, wo die Schweizer gegen die Deutschen gewinnen.
Stimmt, ja.
Und die Reportage, können wir schon mal jetzt sagen, ist schon extrem cool, muss man sagen. Ja, dann gab es ja dieses Elfmeterschießen. Jan Sommer auf der Linie. Ich verschweige mal.
Ist ja der Torhüter von Borussia Mönchengladbach an dieser Stelle ganz kurz eingeschoben.
Einer der vielen Schweizer Torhüter, Jörg Stiel war ja auch in Gladbach zum Beispiel.
Ein super Typ.
Super Typ. Er also auf der Linie, Kylian Mbappé läuft an und was passiert im italienischsprachigen Teil der Schweiz?
Ecco che parte Mbappé, la conclusione,
und was passiert im französischen Teil der Schweiz? Und was passiert beim Schweizer Deutscher Teil? Ich glaube, der hat gehalten.
Der hat den Ball gehalten.
Hat er den gehalten? Ich glaube schon, ne? Der Mbappé hat so traurig geguckt, wie so ein Ninja Turtle, ne?
Der guckt auch ein bisschen gekränkt, finde ich.
Wenn man sich mit der Schweizer Fußballgeschichte beschäftigt hat, ist das einfach ein ganz grandioser Moment. Ausgerechnet gegen Frankreich, gegen diesen Mbappé. Jan Sommer hält das Ganze. Ich finde, das ist noch so im aktuellen und es wird in der historischen Betrachtung ein ganz, ganz wichtiges Spiel sein. Und wir feiern es schon jetzt ab hier in Jogo Bonito.
Ja, ich meine, das war aber auch wirklich, wenn wir uns selbst erinnern, wo wir an diesem Abend waren, weißt du? Und wie wir das geguckt haben, was das mit uns gemacht hat, diese Aufholjagd. Und dann kommen diese kleinen Schweizer Kackfrechen, ausgerechnet Jan Sommer, der gefühlt bis zu diesem Elfmeterschießen bei Strafstößen oder auch bei Elfmeterschießen eigentlich nie irgendwie eine herausragende Rolle gespielt hat, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren, für Borussia Mönchengladbach. Und der erlebt an diesem Abend das größte Spiel seiner Karriere. Das war schon echt fett.
Überragend, wie sie da gefeiert haben. Da gibt es natürlich auch wilde Szenen von irgendwelchen Festzelten da in den jeweiligen Kantonen der Schweiz. Und sie haben völlig zu Recht das Ding abgefeiert. Im Viertelfinale war dann Schluss nach dem Elfmeterschießen gegen Spanien.
Ja, obwohl Sommer da so auch eingehalten hat. Ne?
Ja, ja. Da sind sie mit 1-3 rausgegangen. Aber das war schon, finde ich, so die Schweiz, wie man sie, ja, mal gegen das Klischee, das so vorherrscht, auch darstellen sollte.
Ja. Ja. Es war ganz anders als 2008, da sind sie ja mit Schimpf und Schande quasi vom Feld gegangen, mit Pfiffen und Buhrufen. Da kommen wir nachher noch zu und das hat mich sehr gefreut, weil einfach Ich finde, dass die Schweiz auch zu Recht in den letzten Jahren immer mehr Wertschätzung genossen hat und gefunden hat und viele Nationalspieler ja auch mittlerweile bei europäischen Topclubs unter Vertrag stehen, zum Beispiel bei Borussia Mönchengladbach.
Große Erfolgsgeschichte, die Secondos.
Du hast gar nicht protestiert, als ich europäischer Topclub gesagt habe.
Ja, was du, hör mal, da höre ich einfach, weißt du, das müssen die Schweizer auch machen. Einfach über Sachen manchmal weghören.
Bist du jetzt wieder so, wo die eine Seite, was sag mal, welche Schwalbe war das? Die
nein, der Mauersegler. Ja, nein, ich habe nur 3,5 Stunden geschlafen, weil ich wirklich mir einen Wecker gestellt habe.
Eine Seite schläft jetzt noch von dir?
Nein. Dein Kaffee macht das einfach unmöglich, jetzt zu schlafen. Ich wollte nur sagen, dass natürlich auch die Nachwuchsförderung der Schweizer ab einem gewissen Zeitpunkt beispielhaft war. Mhm. Und davon profitieren sie einfach jetzt. Also sie waren ja in den 90er Jahren, Anfang der 90er oder Mitte der 90er, ein Land, das fußballerisch in Scherben lag. Sie spielten eine WM-Quali 96. Im ersten Spiel verloren sie in Aserbaidschan mit 0-1. Das musst du erstmal machen. Ja. Oder in der gleichen Quali mal 0-5 gegen Norwegen verlieren, ist auch schon ein Brett. Da lagen sie am Boden und mittlerweile sind sie richtig gehend erfolgreich, weil sie auch eine große Integrationskampagne im Schweizer Fußball fahren. Das sind ja viele der Secondos, der Zuwanderer, Kinder, die da eine große Rolle spielen und sie haben da eine schlagkräftige Mannschaft geformt, hinter der sich auch die gesamte Nation vereint, den Eindruck hat man schon, dass die Nationalmannschaft...
Ja, findest du?
Ja, das was ich so auch rausgelesen habe. Ich bin da immer skeptisch, Sven.
Also ich habe das ja jetzt auch schon oft gehört und man hat das ja bei den Franzosen 98 auch erzählt, dass das auch so eine integrative Kraft gehabt hat, dass ein Sinne, den sie dann die Franzosen zum WM-Titel geführt hat. Man hat das von der Mannschaft 2006, ne, von der deutschen Mannschaft auch geglaubt. Ich glaube, dass das immer für den Moment tatsächlich zählt, aber nicht darüber hinaus.
Das ist aber, dann würdest du auch den Fußball überfordern. Ich glaube, in dem Moment, wo für 90 Minuten eine Mannschaft mit einem Trikot auf dem Platz läuft, dann ist das Abbild der Schweiz in dem Moment oder das Abbild Deutschlands. Und du hast mal gesagt, ich freue mich, dass im Prinzip auch die deutsche Nationalmannschaft ein Abbild Deutschlands ist und du freust dich über jede Farbe, die da reingebracht wird.
Ja, das stimmt.
Ja, genau. Und das, nichts anderes habe ich gesagt. Und ich glaube, diese Kraft hat auch die Schweizer Nationalmannschaft. Und sie hat sich natürlich verändert.
Ja, du hast recht. Du hast recht. Aber ich glaube, dass es manchmal einfach doch zu sehr überhöht wird.
Ein Wunschdenken ist. Ja. Na gut, die Schweiz, hier und jetzt, eine ziemliche Erfolgsgeschichte international. Viele gute Kicker sind da unterwegs. Und ich sag mal, in der Schweiz waren auch viele Kicker unterwegs aus Deutschland. Das war so eine Art Abklingbecken vieler internationaler Karrieren. Ich habe mit einem gesprochen, der Karl-Heinz Rummenigge, der alle großen Stadien dieser Welt gesehen hat beim FC Bayern München. Er war Legionär in Italien und seine letzten beiden Jahre, die hat er dann eben in der Schweiz verbracht. Und bei Servette Genf war es für ihn so, dass er selber gar nicht so nervös war, weil er dachte, ey, schon gemütlich.
Ja gut, es war kein Druck mehr da. Ich meine, man kam ins Stadion, dann waren oft beim Warmmachen 500 Leute da. Die Schweizer kamen grundsätzlich auch sehr spät immer zum Spiel. Und wenn man dann gespielt hat, waren vielleicht 5.000, 6.000, 7.000. Wenn man ein Derby gegen Lausanne hatte oder Neuchâtel oder Grasshoppers Zürich, kamen vielleicht auch mal 12.000. Aber meine ganzen Spielerkollegen waren immer völlig hektisch vor dem Spiel und haben mich immer angeschaut wie ein siebtes Weltwunder oder achtes Weltwunder, weil ich völlig entspannt da immer saß und gesagt habe, Jungs, bleibt ruhig, alles okay. Wenn ihr mal vor 80.000 gespielt habt, wie in München oder in Mailand, dann ist das hier alles sehr beschaulich.
Das war mit Karl-Heinz Rummenigge übrigens mein WDR2-Podcast einfach Fußball, als ich mit ihm gesprochen habe. Was hängen geblieben ist, ist auch, wenn er nach Hause kommt, dass er sagt, ey, der Gin Tonic ist ein wunderbarer Refresher. Abends Kalle Rummenigge. Ich finde es schon geil. Es ist natürlich so, wenn du als Schweizer Fußballer dann mit Karl-Heinz Rummenigge da in der Kabine sitzt, denkst du so, ey, komm, das ist schon... Das kann arrogant interpretiert werden, aber was soll er machen?
Kann das anders interpretiert werden, ehrlich gefragt?
Ich weiß es gar nicht. Der Rummenigge hat sich gesagt, was soll das? Aber es war wohl echt so in den 80er Jahren, dass man da immer noch super Geld verdient hat in der Liga. Die war zwar nicht irgendwie richtig stark, aber auch in den 70er Jahren wurde da richtig Kohle verdient. Und Karl-Heinz Rummenigge hat ja sein Geld in verschiedene Dinge angelegt. Zum Beispiel Uhren, Schweizer Uhren. Mhm. Und als er da war, ist er diesem Hobby nachgegangen und was hat er mir erzählt?
Ich habe mal wirklich darüber nachgedacht, als ich in Genf gelebt habe, ob ich zumindest so eine Schnellausbildung als Uhrmacher mal durchlaufe. Habe ich nicht gemacht. Ich traue mich nicht so recht an die Uhren, weil speziell die komplizierten Uhren, ich war mal in diesem Val de Jour, heißt das ist in der Nähe von Genf, Da werden die komplizierten Uhren hergestellt. Und dann war ich bei so einem Uhrmacher, der hatte so seinen blauen Kittel an. Und dann habe ich ihn gefragt, wie lange arbeiten Sie denn am Tag? Und dann hat er gesagt, zwischen 30 Minuten und 10 Stunden. Dann habe ich gesagt, wovon hängt das ab? Dann sagt er, wenn ich schlecht drauf bin, das merke ich ja nach 30 Minuten, dann lege ich den Löffel im wahrsten Sinne des Wortes aus der Hand und gehe nach Hause, weil ich sonst eine komplizierte Uhr theoretisch zerstören könnte. Und das wäre so viel Arbeit, dann die Uhr wieder anschließend wieder in Gang zu bringen. Und das will er der Uhr und auch sich selber nicht antun. Also es ist ein hochkomplizierter Beruf und das sind sehr intelligente Leute. Und man muss vor allen Dingen eins, eine totale innere Ruhe haben, weil dieses Räderwerk muss ja im wahrsten Sinne des Wortes ineinander laufen.
Uhrmacher ist er nicht geworden dafür, aber ein ganz, ganz wichtiger Fußballfunktionär und ein großartiger Spieler, der er war, der dann seine letzten beiden Jahre in der Schweiz gespielt hat, übrigens auch Torschützenkönig wurde in seiner allerletzten Saison, glaube ich, bei Servet Genf.
Du, ich fand ihn in der Folge auch echt total einnehmend, muss ich sagen. Ich hatte auch so ein gewisses Bild, ne? Also bevor ich den Podcast gehört habe, von euch beiden, und dachte dann danach, oh nein, jetzt muss ich mein Bild über Karl-Heinz Rummenigge mal irgendwie neu ordnen oder neu sortieren. Also ein paar Sachen, klar, findet man schon wieder, aber so andere Sachen eben auch nicht.
Wir haben auch über das Bayern-Engagement bei Katar oder umgekehrt gestritten, gesprochen, diskutiert, aber ich kenne ja seinen Bruder Michael noch besser und muss sagen, die Familie Rummenigge ist eben, glaube ich, auch eine Familie, die zusammenhält und einen familiären Kern hat. Also ich fand es spannend, mit ihm zu sprechen. Ich finde es auch super, mit Leuten, von denen man ein Bild hat, zu sprechen und die Bereitschaft zu haben, dieses Bild mal zu verändern oder vielleicht in einen neuen Rahmen zu setzen. Ich kann nur empfehlen, die Folge mit Karl-Heinz Rummenigge. In der Schweiz, ich meine, Günter Netzer wohnt da immer noch, ist da dann geblieben. Hennes Weisweiler hat da als Trainer gearbeitet. Jürgen Sündermann, vor kurzem Friedel gestorben. Rausch, ja. Der Wundermann, ja, ist leider kürzlich gestorben. Friedel Rausch. Beim FC Aarau war er ziemlich erfolgreich.
Timo Konietzka
ist auch mittlerweile gestorben, kam aus dem Ruhrgebiet in die Schweiz und hat da ganz lange gelebt. Also Leute, wir haben euch gesagt, wir wollen es aber jetzt nicht so aus deutscher Perspektive drehen, sondern es gibt so viel Interessantes zu erzählen über die Schweiz und die Geschichte.
FC Luzern.
FC Luzern. Ja. Da gibt es doch dieses geile Cover da von dieser Single.
Ja, mit Martina zusammen, das Lied Friedel Rausch. Hätte ich eigentlich auch mitbringen können, aber du sagst ja immer, Hupe, es reicht jetzt auch mal. Mit der Musik.
Nee, ja. Weißt du immer. Liebe Leute, ihr habt uns geschrieben, jüngst reingekommen von André, folgende Mail. Hallo Jungs, ich habe soeben einen Dauerauftrag für den Club der Jugadores aufgesetzt, gemäß dem Motto 10er für einen Podcast. Gut, diese geballte Fußballerotik muss unterstützt werden. Wir danken ganz herzlich André und rufen auf, wer Lust hat, uns zu unterstützen. Alle Infos stehen unter jogo-bonito.de, haben wir in die Shownotes auch gepackt, wo man da hinkommt, und da steht auch die IBAN, einige gehen einfach dahin. Wir empfehlen die Überweisung, man kann natürlich auch per Kreditkarte uns die Beiträge überweisen über unsere Homepage, da kommt man ganz schnell zu dem Link, aber da wird dann so eine kleine Gebühr für uns fällig, nicht für euch, aber für uns, und da ist der Weg der Überweisung ein völlig kostenneutraler. Und das sagen wir bei der Schweiz-Folge, Burkhard.
Ja.
Eine weitere Mail ist gekommen, die lese ich mal vor, von aus Tessin, aber das ist, glaube ich, in Mecklenburg. Klingt so ein bisschen nach Schweiz, kommt aus Mecklenburg, wo ich jetzt im Urlaub war, von Stefan. Hallo an die Macher dieses großartigen Fußball-Podcasts. Vor einigen Wochen habe ich in einem Fanforum des FC Hansa Rostock einen Tipp zu eurer Sendung gefunden. Seitdem habe ich im Büro fast jeden Tag 1 bis 2 Stunden eure tollen Geschichten auf dem Ohr. Hey Alter, arbeitest du bei der Stadtverwaltung oder was? Viele absolut interessante und fesselnde Geschichten aus der Vor- und direkten Nachkriegszeit, die mir bis dato absolut unbekannt waren. Auch die Erwähnung von Hintergrundwissen über Protagonisten aus dieser Zeit. Beispielsweise Herbert Zimmermann als Ritterkreuzträger, diese Nazi-Auszeichnung, ne? Welches sonst gerne unterschlagen oder umgangen wird, wird durch euch angesprochen. Mutig und erfrischend, dazu die vielen kleinen Geschichten über Dramen und Tragödien, große Siege, bittere Niederlagen, absolut toll und empfehlenswert. Und das ist einfach wunderbar. Solche Mails bauen uns auf, deswegen machen wir das gerne weiter.
Ja, aber immer wieder, das hat er auch noch geschrieben, der Stefan, freuen sich die Menschen über Vinnie Jones. Nach wie vor Knochenbrecher und Menschenfresser. Oder Menschenfresser
eine
und
der Top-Folgen.
Absolut. Also Vinnie Jones spielte da wirklich eine Hauptrolle, muss man sagen, in dieser Ausgabe. Eine der ersten Ausgaben von Jogo Bonito. Ist jetzt auch schon wieder fast ein Jahr her.
Aber das Coole ist, das können wir euch ja mal sagen, dieser Podcast wächst. Das heißt, er wird tatsächlich empfohlen, er wird immer mehr gehört und das freut uns sehr. Ja, und so einige Lieblinge sind da, Knochenbrecher und Menschenfresser ist definitiv mal unter den Top 5.
Ja, die Marie aus den Niederlanden hat geschrieben, Rode Medag aus den Niederlanden, danke für die wunderbaren Folgen, die ich sehr genieße und auch viel aus ihnen lerne. Doch eigentlich wollte ich zu dem anderen Podcast etwas schreiben, also zu deinem Podcast Einfach Fußball. Sie würde sich nämlich wünschen, dass du mal den Sir besuchst. Georg Kessler, der in den Niederlanden sehr erfolgreich war und auch in Deutschland in der Bundesliga gearbeitet, lebt tatsächlich noch.
Weit über 80,
oder? Ja, ist glaube ich schon 90 sogar geworden. Mhm. Also du solltest mal Georg Kessler besuchen.
Danke.
Mach das jetzt mal.
Ja. Das ist mal ein Auftrag, ey.
Ja, von der Marie aus den Niederlanden.
Marie, ich nehme das mal wohlwollend auf und diskutiere das mit meinem Conny. Das ist ja mein Mitstreiter bei Einfach Fußball. Und dann,
alter Ego.
Was?
Dein alter Ego.
Ja, so ungefähr. Ja, also das eure Reaktionen an dieser Stelle, mein lieber Burkhard.
Ja.
Ich würde vorschlagen...
Haben wir jemals schon so viel mit Blättern rumgeraschelt? Eigentlich ist ja ein Wahnsinn. Ich habe das Gefühl, es wird immer mehr.
Ja, jetzt habe ich nur noch zwei vor mir liegen.
Kommt hier überhaupt jemand rein und wirft mir hier immer noch was auf den Stapel? Ist ja unglaublich.
Es ist unglaublich. Alle Informationen, die ihr vielleicht braucht, um uns zu schreiben. Ja, man muss als Moderator immer wieder, das ist so, ich will dir das ja irgendwie schon beibringen.
Du weißt, dass es mich nicht interessiert.
Ja, aber hin und wieder brauchst du so eine Landungsplattform. Ja. Ja, eine Landing. Plattform. Und wenn ihr uns also schreiben wollt, dann kommt ihr bitte zu info@jogo-bonito.de oder unsere Homepage heißt jogo-bonito.de.
Das war eine wahnsinnige Konzentrationsleistung jetzt von dir. Du hast so energisch die Augen geschlossen, aber toll. Das war ein Spektakel für mich jetzt als Beobachter.
Und die IBAN steht auch in den Shownotes, die ihr bei den herkömmlichen Portalen, wo ihr diesen Podcast hört, natürlich findet. Lieber Burkhard.
Ja, machen wir weiter mit dem Thema, für das ihr große Summen Geld überweisen
Schwyz
werdet.
Top-Schwyz. Wie machen wir das jetzt? Wir können ja so ein bisschen erzählen, was wir so vorhaben. Das Olympische Fußballturnier von 1924 wird wichtig sein, ne? Dann die WM 1938, das Schweiz-deutscher Fußballverhältnis, ne? Mhm. Das muss man sagen.
Ja, im Parc des Princes in Paris. Ne?
Die 70er Jahre sind, glaube ich, wichtig im Liga-Fußball. Ich kümmere mich tatsächlich um dieses schlimmste Foul des Schweizer Fußballs. Chapuisat gegen Favre. Und das mündet alles in einem Desaster, muss man sagen, 2006. Ja. Kann man das so jetzt zusammenfassen, was wir so vorhaben heute?
Ja, das kann man so zusammenfassen. Das Drama hat sich ja noch fortgesetzt dann 2008 bei der Euro im eigenen Land. Und das alles untermalt wie immer von Musik, 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 Sven. Nein, es kommt keine Musik. Ich wollte dich nur ein bisschen in die Irre führen.
Ich bin ja hier der Mann an den Knöpfen. Jetzt habe ich wieder dieses Gesicht gehabt auch, ne?
Ja, total. Was? Wir wollten erzählen, wie es losging.
Wie ging das eigentlich los mit der Schweiz? Wir haben, wir können ja mal kurz verraten, wie wir uns vorbereiten. Du schickst mir in den Urlaub einen Link, eine spannende Dokumentation der Schweiz im Zweiten Weltkrieg. Sowas gucken wir uns an, packen wir auch in die Shownotes, das war so eine Art Dokumentation, die war überragend gut. Sowas gucken wir uns an, wir lesen das Buch, wir haben gewisse Rechercheportale, die wir bemühen und dann am Ende beschließen wir, wie wir loslegen. Und bei der Schweiz haben wir gesagt, wir müssen einfach in die Anfänge. Anfangen.
Ja.
Was ihr wissen müsst, ich meine, in England ging es los mit dem Fußball. Es war eher der Sport der Oberschicht und es gab einen Brückenkopf nach Kontinentaleuropa. Man müsste ja meinen, das wären eher die Niederländer gewesen, aufgrund der Nähe oder so. Nein, es waren eher die Schweizer.
Genau.
Was wohl auch, also zum einen kirchlich, reformatorisch bedingt ist, protestantisch, das ist das eine Wichtige, und auch in der Textilindustrie anscheinend begründet lag. Mhm. Die Textilindustrie in England war ja schon groß, in der Schweiz wurde sie groß und so gab es eine enge Verbindung und so kam dieser Sport auch aus England zunächst auch eher in die Schweiz. Und da ging es dann los mit Fußball.
Man muss auch sagen, dass die Engländer sofort natürlich auch großen Gefallen am Land selbst gefunden haben, weil das natürlich also einfach eine Labsal für die Seele gewesen ist.
Ich meine, Du
kommst aus diesem hochindustrialisierten England, ne, nach der industriellen Revolution und findest dann...
Hast keine Luft mehr zum Atmen?
Genau, findest dann, läufst nur mit Tüchern vorm Gesicht rum und kannst dann wieder befreit atmen. Ja. Und das war natürlich ein Wunder für alle Sinne, als sie in die Schweiz kam. Und dann haben viele Jungs aus besseren Verhältnissen, die dann eben auf höhere Schulen geschickt worden sind in die Schweiz, haben dann eben beschlossen, da zu bleiben.
Übrigens, kleiner Einschub auch Walter Bensemann, Gründer des Kicker, Sportmagazins im deutschen Fußball, eine total wichtige Figur, der in Montreux auf eine Privatschule ging. Also man ging dahin und da ging es dann los. Man spricht ja auch vom Schutten oder vom Schutten, ne?
Vom to shoot.
Das kommt nämlich genau in Anlehnung ans Schutten. Ne? Mhm. Also das Fußballspiel in der Schweiz wird Schutten oder also
und der Schweizer, Fußballspieler heißt übrigens immer noch der Schütteler.
Der Schütteler, genau. Also seht es uns nach in der Schweiz. Wir werden es echt nicht versuchen, das
doch, im Schweizerdeutsch auf... Ich werde es versuchen.
Ich, der aber andere Anglizismen haben auch immer noch eine große Bedeutung. Man spricht ja vom Goal. Also man wundert sich, warum schreien die nicht Tor? Es ist das Goal in der Reportage bei den Schweizern.
Genau. Ne? Wenn es eine Ecke gibt, ist es die Corner.
Oder
der Corner. Heißt es der Corner oder die
jetzt,
Corner?
Jetzt ein Corner. Hm? Ja. Das muss man auch nicht gendern.
Klingt ein bisschen so nach einem Waffeleis, ne?
ja, oder Penalty, ne?
Ja.
Oder Penalty, wie auch immer. Also diese Anglizismen sind nach wie vor da vorhanden und sie sind Zeugen dieser Frühzeit. Und wenn wir jetzt auch mal auf die Vereinsnamen schauen, ja, dann sehen wir ja, dass zum Beispiel so ein Verein wie Young Boys Bern in der Schweizer Liga rumkickt. Ne?
Und wir reden jetzt von den 1870er, 1880er Jahren in der Schweiz. Also als die Vereinsgründungen in Deutschland nicht weit weg waren, aber eben noch nicht erfolgt sind. Der erste Club, der Fußballclub Germania aus Berlin, kam dann erst in den späten 80er Jahren. Und da gab es eben schon die ersten Fußballspiele in der Schweiz.
Naja, der FC St. Gallen war gegründet 1879 der älteste Festlandclub außerhalb der englischen Insel. Mhm. Also war das der älteste Club. Grasshoppers Zürich gegründet 1886. Da gibt es ja einen Streit, ob da die Grashüpfer gemeint sind oder tatsächlich die Spieler, die über den Rasen laufen. Ich glaube ja eher an die Fußballspieler,
die über den Rasen laufen.
Ja, Grasshoppers, das sind also die Spieler, die über den Gras, übers Gras hüpfen. Also nicht die, ich glaube ja nicht, dass das Insekt gemeint ist. Du bist ja der Meinung, Grasshoppers Zürich, ne?
Naja, aber das eine hat doch mit dem anderen zu tun. Der Grashüpfer ist sozusagen das Synonym für die Fußballer.
Aber gemeint ist bei Grasshoppers Zürich der Fußballer und nicht eben das Insekt. Ja.
Aber spielt doch keine Rolle.
Ich dachte als Kind, dass die meinen die Grashüpfer, aber das meinen die gar nicht, die meinen die Fußballer.
Ja, deswegen der Grashüpfer an sich ist aber sozusagen das Leitmotiv für das Fußballspiel.
Ja, Hupe, verstehst du es?
Nein.
Ja, ich glaube, vom FC Zürich, die Leute sagen ja immer, das sind die Grashüpfer. Ja, das ist so despektierlich gemeint.
Ja.
Ja. Also da gibt's eben einen Streit. Ja. Andere Vereine wurden auch gegründet. Also es ging relativ früh los in dieser Schweiz.
Du weißt, dass wir wieder sehr viel Post kriegen. An dieser Stelle weiß ich schon, wir werden...
Wegen der Unschärfen?
Ja. Jetzt die Grashopper. Könnt ihr uns das mal bitte aufklären?
Ja, aber das hat ja selbst der Kollege Bortlik in seinem Buch, und der wird das knallhart recherchiert haben, nicht endgültig auflösen können. Ja, ich glaube, da gibt es verschiedene Lesarten.
Für mich war das eine Enttäuschung.
Ja. Nein, dieses Buch ist einfach großartig. So, wie machen wir weiter mit der Schweiz? Wir beschreiben sie vielleicht noch mal ein bisschen, weil es gibt ja noch einen anderen Fakt, der sehr interessant ist. Mhm. Bei der FIFA-Gründung spielte die Schweiz eines der Gründungsmitglieder, übrigens auch der FC Madrid, ja, von 7 Mitgliedern, die FIFA gegründet haben, war die Schweiz dabei, waren die Niederländer dabei und. Und der FC Madrid, habe ich bis heute nicht verstanden. Ja.
Der FC Madrid?
Ja, der FC Madrid ist ein Gründungsmitglied der FIFA. Das müssen wir wir müssen mal eine FIFA-Folge machen, das ist ja ganz klar.
Jetzt wirst du aber echt abgefahren.
Ja. Aber die Schweiz war eben schon früh mit dabei und war auch immer international. Also ne, England, Schweiz und Schweiz, Europa. Also von der Schweiz aus ging auch eine Fußballbotschaft raus. Man organisierte sich in Verbänden. Die FIFA ist nicht umsonst in der Schweiz angesiedelt. In der Schweiz, die war damals recht fortschrittlich, waren auch verschiedene Verbände und Institutionen angesiedelt, das internationale Völkerrecht fand sich dort wieder, das internationale Rote Kreuz und so.
Ja, in der Schweiz, ja.
Weil man eben, genau, gesagt hat, okay, lasst uns hier eben die Leute haben und so haben wir auch einen Einfluss auf das, was in der Welt passiert. Das ist traditionell so in der Schweiz gewesen.
Weißt du, welche Nummer ich am coolsten fand in der Frühgeschichte des Fußballs in der Schweiz?
Nein.
Die hatten ja so wie andere Nationen auch große Probleme, eine Nationalmannschaft zu formen. Mhm. Das Problem gab es ja in Deutschland auch. Der Länderspielbetrieb hat ja erst so in den 1907, 1908, 1909 so begonnen, also regelmäßig ausgeführt zu werden. Das war in der Schweiz auch so. Und die Nationalmannschaft war deshalb ein Problem, weil keiner den richtigen Überblick hatte. Es gab also auch keinen Nationaltrainer, den gab es einfach damals nicht. Und in Deutschland haben das ja dann die Fußballprovinzfürsten sozusagen untereinander ausklamüsert. Der Torhüter kommt aus Hamburg, der linke Läufer aus Berlin, der rechte kommt aus Karlsruhe und so weiter. Und in der Schweiz hat man sich gedacht, wir stellen uns da ein bisschen schlauer an. Und bei uns, wer sieht die meisten Spiele? Wer sieht die meisten Spieler? Die Schiedsrichter. Und die Schiedsrichter haben sich dann zusammengeschlossen und die Schiedsrichter haben dann quasi die Nationalmannschaft aufgestellt.
Nein, echt? So. Ah, das ist ja interessant. Ja. Das ist ja wirklich sehr interessant.
Das ging über viele Jahre hinweg so, bis ja, in die 20er hinein. Und dann hatten sie, glaube ich, einen Engländer, der die Nationalmannschaft übernommen hat.
Eins muss man sagen, dass die Schweiz schon, ich habe gesagt, recht fortschrittlich unterwegs war, auch in der Entwicklung des Landes. Es gab relativ früh, selbst in den Bergen, ein Bahnnetz, das es zum Beispiel Servette Genf ermöglichte, in den Frühjahren des Fußballs an einem Tag nach Turin zu fahren, gegen Juventus zu spielen, 1-0 zu gewinnen, das Museum zu besuchen, das ist tatsächlich so, und am gleichen Tag auch wieder mit der Bahn zurückzufahren. Und das ist, ja, wenn Fortschritt sich in etwas manifestiert, dann darin. Also sie waren immer schon relativ früh international unterwegs. Und ein gutes Beispiel dafür ist ja eigentlich die ganz spannende Geschichte von Hans Gamper, oder?
Ja, eigentlich ja Juan Gamper. Also Hans Gamper.
Als Hans ging's los.
Als Hans ging's los, war ein Kaufmannssohn. Und der sich dann aber auch relativ schnell außerhalb der Schweiz bewegt hat und sehr international schon erzogen wurde, dafür, dass wir uns hier Ende des 19. Jahrhunderts.
Aber der war Fußballer, ne? Der war Fußballer in Zürich,
war ein großer Sportler, aber sollte eben auch einen kaufmännischen Weg einschlagen von zu Hause, weil da waren sie natürlich noch weit weg vom Profifußball damals.
Fan des FC Basel, das
Fan ist des FC Basel,
noch wichtig.
Zürich auch gespielt und so weiter. Also war schon auch eine der markanten Figuren in der Gründungsphase des Schweizer Fußballs, dieser Hans, später Juan Gamper. Und der sollte dann, ich meine, sein Vater hätte ihn dann nach Nordafrika geschickt, nach Marokko. Und dann musste er Zwischenstation in Barcelona machen. Und hat sich bei dieser Zwischenstation in die Stadt Barcelona verliebt, muss man sagen, und ist dann da geblieben, in Barcelona. Und hat dann da so seine beruflichen Anker ausgeworfen und hat dann auch Erfolg gehabt und wollte aber weiter Fußball spielen und fand aber keinen Club und hatte mittlerweile aber auch schon eine Zeitung gegründet und hat dann in dieser Zeitung eine Anzeige geschaltet und nach fußballinteressierten Jungs quasi gefragt, die sich mit ihm treffen wollen zum Kicken.
Los Deportes hieß die Zeitung,
genau. Und dann haben die sich mit 7 Leuten in einer Gymnastikhalle getroffen, irgendwo in Barcelona, und haben den FC Barcelona aus der Taufe gehoben.
Die Anzeige übersetzt lautete: Senior Gamper möchte Fußballspiele organisieren. Interessenten werden gebeten, sich bei der Redaktion zu melden.
Ja. Ist das nicht cool? Das ist die Gründungsanzeige
des FC Barcelona. Barcelona, gründest eine Zeitung, schaltest diese Anzeige und dann melden sich auch Leute. Andere Schweizer, Engländer, aber auch natürlich Katalanen. Ne? Mhm. Und dann wird der FC Barcelona gegründet. Es ist ja kein Zufall, dass der dann diese Farben hat, die er hat, mit dem Blauen und dem
Rot.
Ja, das ist ja so ein Bordeaux-Rot, ne, glaube ich. Das sind halt die Vereinsfarben vom FC Basel. Also nicht Basel hat nachgemacht beim FC Barcelona, sondern umgekehrt, liebe Leute. Hans Juan Gamper.
Ja, er hat sich dann später Juan genannt, weil er sich quasi assimilieren wollte mit der Stadt, mit den Menschen in der Stadt. Und er hat zum Glück auch Nachkommen, unter anderem seine Enkelin Emma Gamper, die spricht ein herrliches Schweizerdeutsch, da muss man sehr genau zuhören, um das zu verstehen. Und die hat sich aber mal in einem Interview mit einem Schweizer Fernsehsender über ihren sportverrückten Opa geäußert.
Er hat nicht einfach im Geschäftsleben eintreten ohne Sport. Und natürlich hat er den Sport weitergemacht in Barcelona, hat keinen richtigen Fußballspielclub gefunden und dann hat er ihn einen gegründet.
Ja, also er hat es nochmal erzählt, ne? Er wollte zwar irgendwie im Beruf Fuß fassen, aber nicht ohne den Sport, hat keinen Club gefunden, hat er seinen eigenen Club gegründet. Und man muss sagen, dass die ersten Jahre des FC Barcelona schon struppig gewesen sind nach der Gründung. Also da ging es hoch und runter und der sportliche Erfolg ist da relativ lang ausgeblieben. Und dann gab es urplötzlich auch keinen Präsidenten mehr. Und dann hat Juan Gamper halt gesagt, okay, ich mach das, und mit all seinen Verbindungen, die er dann mittlerweile schon hat, hat er den FC Barcelona auf gesunde Füße gestellt. Und da hat sich die Emma Gamper natürlich auch mit beschäftigt, die Enkelin, und hat herausgefunden, dass es ohne ihren Opa vermutlich den FC Barcelona in den 20er Jahren schon nicht mehr gegeben hätte.
Er ist Präsident geworden, wenn der FC Barcelona in Schwierigkeiten eingetreten ist. Dann hat er müssen wieder für sein Club eintreten und machen, dass der Club wieder fortgehen, dass die Leute, die Mitglieder nicht, nicht austreten, dass die Mitglieder bleiben.
So, dass die Mitglieder bleiben. Das hat man, glaube ich, verstehen können.
Ja, absolut. Jetzt, ne? Ja.
Und dann gab es aber 1925 einen ziemlich heftigen Eklat. Es gab ja immer schon das Problem der Katalanen und der Spanier, also der Krone in Madrid und dem Unabhängigkeitsstreben der Katalanen in Barcelona. Gab es in den 20ern auch ausgeprägt. Und es gab aber damals natürlich keine ausgeprägte Demokratie. Das heißt, Madrid hat quasi den Kurs vorgegeben und dann kam es deshalb zum Eklat, weil bei einem Heimspiel des FC Barcelona die katalanische Hymne gesungen wurde. Und das war natürlich ein Schlag ins Gesicht für alle Royalen in Madrid. Es kam raus und Gamper wurde dafür verantwortlich gemacht, musste zurücktreten als Präsident und hat dann kein Amt mehr gehabt. Und kurze Zeit später hat er dann in der Weltwirtschaftskrise auch sein ganzes Vermögen verloren und war so verzweifelt, er hatte keinen Sport mehr, hatte keinen Club mehr und er hatte kein Geld mehr. Und er hat sich dann 1930 erschossen.
Boah. Ich schaue ja bei solchen Menschen auch immer in die Spielstatistiken und habe festgestellt, dass er in 48 Spielen für den FC Barcelona 100 Tore geschossen hat. Auch als Spieler aktiv für den FC Barcelona. Ich habe das wirklich nicht auf dem Schirm gehabt, bevor ich mich irgendwie damit beschäftigt habe jetzt. Also ja. Das ist eine so interessante Geschichte, finde ich, von diesem Hans Gamper.
Ja, finde ich. Ich finde es auch total spannend. Was mir in dem Zusammenhang auch unter die Nase gehalten wurde, war quasi die Tatsache, dass es ja in Barcelona noch den zweiten Club gibt, Espanyol, der dann auch gegründet worden ist und der aber der komplette Gegenentwurf zum FC Barcelona ist. Espanyol Barcelona hat sich traditionell immer an Madrid orientiert, an der Hauptstadt orientiert. Also quasi königstreue Spanier in seinen Reihen aufgenommen und keine Katalanen. Und deshalb ist der Espanyol Barcelona bis heute einfach sau unbeliebt in der Stadt. Ich habe mich immer gefragt, woran das liegt. Habe das nicht so richtig kapiert, aber jetzt weiß ich es.
Ja, absolut. Es gibt aber auch andere Schweizer, die auszogen, um, ich sag mal, die Schweizer Fahne an anderen Stellen in Europa in den Boden zu rammen. Ich fand interessant die Tatsache, dass eine Mannschaft, wenn man schaut in die Meisterliste im französischen Fußball, stellt man fest, dass 1911 und 1913 eine Mannschaft Meister wurde, die Helvetia Marseille hieß. Ja, also ne, Helvetia, ja. Ne, von, das ist ja die Schweiz. Das waren Schweizer Immigranten, die diese Mannschaft gegründet haben. Oder auch einige Vereine gehen auf Schweizer zurück im italienischen Fußball. Der FC Bari auf einen Getreidehändler, der da anlandete und den FC Bari gegründet hat. Oder viele Schweizer sind an der Gründung von Inter Mailand beteiligt. Also das ist ja schon ein Ding. Es fällt ja schon auf, wie, ich sag mal, verwoben die Schweizer Fußballgeschichte international ist. Nicht nur, wenn wir über die FIFA oder die UEFA reden. Ja, das finde ich schon ziemlich bemerkenswert. Wir sind noch in der frühen Phase des Schweizer Fußballs und arbeiten uns, glaube ich, jetzt Richtung olympisches Fußballturnier 24. Das war so 1924, genau. Ja, stimmt. Das war so ein erster richtig großer Erfolg, muss man sagen. In den Jahren davor, also ich sag mal vor dem Ersten Weltkrieg, war der Schweizer Fußball in den Kinderschuhen und wir haben schon diese Verbindung von England und der Schweiz hergestellt und natürlich gab es da Ländervergleiche und die Engländer waren zu Beginn des 20. Jahrhunderts drückend überlegen. Die Schweizer wurden jedes Mal weggefiedelt. In London spielten sie einmal und sie verloren und in der Presse Englands war zu lesen, ich übersetze und zitiere aus dem Buch von Wolfgang Bortlik: Eine nette, sympathische Mannschaft waren die Schweizer. Und obwohl sie mit 6-1 geschlagen wurden, so sind sie in allen Ehren unterlegen. Wahrlich, ihr Fußball ist wie ihr Land, uneben und oft zerfahren. Aber die Grundlage des Spiels ist da und wird sich in den kommenden Jahren zu etwas wirklich Gutem entwickeln. Das also das Urteil der Engländer, das wohlwollende Urteil nach einem 6-1-Sieg. Dazwischen, also diesem olympischen Fußballturnier 24 und diesem Spiel, lag noch der Erste Weltkrieg. Der hat eine tiefe Furche in den Schweizer Fußball gezogen, Burkhard. Ja, also auch landwirtschaftlicher Art, muss man sagen.
Ja, weil man einfach nicht genügend Nutzfläche hatte für den Ackerbau, muss man sagen.
Naja, oder man hatte sie und man sah mit Argwohn, dass die Fußballer eben ihre Plätze haben. Also
ja. Man kann sich das gar nicht vorstellen, wenn man sich die ganzen grünen Wiesen vorstellt in der Schweiz, glaubt man ja nicht, dass sie wirklich die Fußballplätze brauchten, um Kartoffeln anzubauen.
Es wurde den Fußballvereinen, die jung gegründet waren, die waren ja alle 20, 30 Jahre alt. Das ist so wie, was weiß ich, zurzeit Baseballvereine in Deutschland oder so. Also es war alles noch in den Kinderschuhen. Und dann wird gesagt, Leute, macht eure Plätze zu, wir müssen da jetzt Rüben anbauen oder Kartoffeln. Wir müssen was zu beißen haben im Weltkrieg. Und so wurden ganz viele Plätze geschlossen.
Ja, das war also die Regel, das war nicht die Ausnahme.
Ja, so im Zweiten Weltkrieg übrigens nicht. Da haben sie weiterspielen lassen, aber da kommen wir später zu. Also da war der Schweizer Fußball wirklich in einer problematischen Lage, aber in den 20er Jahren tat sich etwas. Und dann kam dieses olympische Fußballturnier. Und es gab ja auch in der Zeit viele deutsch-schweizerische Vergleiche, ne? Länderspiele.
Ja, zum Beispiel das erste Länderspiel nach dem Krieg war dann auch wieder, also das erste deutsche Länderspiel war auch wieder gegen die Schweiz, wie ja auch nach dem Zweiten Weltkrieg war auch die Schweiz der Gegner. Und das klingt immer so harmlos, ne? Ja, und die Schweiz hat dann wieder gegen Deutschland gespielt. Und was sich so im Laufe der Recherche jetzt zu dieser Folge herausgestellt hat, ist, dass es innerhalb des Schweizer Fußballverbandes auch große oder größte Verwerfungen gegeben hat, was den Gegner anging. Also das war jetzt nicht unumstritten gegen Deutschland nach dem ersten.
Kommst du jetzt zum Röstigraben?
Ich komme jetzt zum Röstigraben.
Zum Röstigraben?
Den Begriff beispielsweise kannte ich auch gar nicht. Nee.
Der Röstigraben. Was ist übrigens, müssen wir erklären, was ist der Röstigraben? Sage ich jetzt mal allen, die in Österreich zuhören, in der Welt zuhören oder auch in Deutschland, was ist der Röstigraben, Burkhard?
Der Röstigraben ist im Prinzip die Grenze zwischen der französischsprachigen Schweiz, dem sogenannten Welschen und der deutschsprachigen Schweiz. Das ist der Röstigraben, weil man in der deutschsprachigen Schweiz Röstis ist und in der französischsprachigen Schweiz eher nicht.
Einfach erklärt, Nazi-Zeit wurde im welschen Teil Deutschland als Gegner ganz anders gesehen als im schweizerdütschen Teil. Das ist ein ganz einfaches Beispiel jetzt mal für diesen Röstigraben. Den gab es immer schon, den gibt es heute noch. Ne?
Das ist sozusagen das Synonym für einen großen, sehr elementaren kulturellen Unterschied in der Schweiz.
Mentalitätsgraben.
Ja, so kann man es, glaube ich, ganz gut formulieren.
Okay, also das ist der Röstigraben.
Ja, und dann hat man sich aber überwunden und hat dann in der deutschsprachigen Schweiz gesagt, es ist uns egal, was ihr welchen wollt, wir spielen jetzt gegen die Deutschen. Das haben sie nach dem Ersten Weltkrieg gemacht und nach dem Zweiten auch. Und trotzdem haben sie sich immer wieder zusammengerauft, das muss man auch sagen. Also da gab es viele wirklich sehr fundamentale Krisen. Und dann haben auch die einzelnen Eidgenossenschaften sozusagen gesagt, dann gründen wir halt unsere eigene Fußballnationalmannschaft. Soweit ist es dann nie gekommen. Aber diese Mehrsprachigkeit, die ja auch eine Vielfalt der Kulturen bedeutet, hat in der Schweiz, glaube ich, einfach über die Jahrzehnte immer eine ganz prägende Rolle gespielt.
Also sind diese beiden, weil wir eben noch die italienischsprachige Schweiz hatten, also die habe ich jetzt in diesem Buch und auch sonst in meinen Recherchen nicht als großen Faktor dem Ganzen gefunden, sondern es ist vor allem diese schweizerdeutsche und diese welsche Welt, die da eben uneinzig sind. So, und jetzt müssen wir uns vorstellen, Olympische Spiele 1924 in Paris. Es gibt noch keine Fußball-Weltmeisterschaften. Es ist, sagen wir mal, international das Größte, was du hast in der Zeit. Es sind die Olympischen Spiele. Die FIFA ist erst noch gegründet. Die erste Weltmeisterschaft will erst noch gespielt werden. Und die Schweizer sind mit dabei. Und es ist ja so witzig, dass sie da mit einem Trainerteam angereist sind. Die hatten ja drei Nationaltrainer von drei Vereinen. Da war Teddy Duckworth, glaube ich, von Genf. Jimmy Hogan von den Young Boys Bern. Also das sind jetzt natürlich englischsprachige Namen. Ne? Mhm. Und Dori Kirschner von den Grasshoppers Zürich. Also drei, die mit der Mannschaft da zu diesem olympischen Fußballturnier anreisen. Und auf dem Weg dahin gab es einige Siege. Und der Schweizer Fußball war im Aufwind. Sie hatten 3-0 gegen Frankreich gewonnen, 2-0 gegen Dänemark, 4-2 gegen Ungarn. Die Vorbereitung lief. Und trotzdem, vielleicht war das so ein bisschen typisch Schweizer Bescheidenheit, trotzdem fuhr die Mannschaft, es waren 17 Spieler, mit einem 10-Tage-Ticket von der Schweiz rüber nach Paris zu den Olympischen Spielen, weil man der Mannschaft nicht zutraute, sehr lange bei diesem Turnier dabei zu sein. Man musste nachlösen später, aber sie fuhren erstmal mit wirklich ganz, ganz dünnen Geldbeuteln darüber nach Paris.
Ja, und kamen auf einmal ins Finale, ins Endspiel gegen Uruguay.
Ja, und auf dem Weg dahin, was haben die denn da für Spiele gehabt? Ja, zum Beispiel gegen Litauen haben sie 9-0 gewonnen, aber auch deshalb, weil die litauische Nationalmannschaft, so war das eben, Eine Bahnanreise aus Litauen hatte die 52-Stunden-Werte und dann mussten die ziemlich schnell spielen. Die waren völlig platt und die Schweizer konnten 9:0 bei diesem olympischen Fußballturnier.
52 Stunden?
Ja, 52 Stunden sind wir mit der Bahn gefahren. Dann haben sie gegen die Tschechoslowakei mit 1:0 in einem Wiederholungsspiel gewonnen. Mhm. Dann ging es ins Viertelfinale. Man konnte ja kaum glauben, dass die Schweizer so weit kamen. Die Tickets mussten verlängert werden, die 10-Tage-Tickets. Das Geld ging aus. Es gab eine riesen Spendenaktion in der Schweiz. Wir müssen Geld sammeln, damit unsere Mannschaft noch das Hotel in Paris zahlen kann. Ernsthaft. Da kamen 6.000 Franken zusammen und so hatte man wieder ein Budget für die Schweizer Nationalmannschaft und sie konnte weiterspielen.
Ja.
Cool, finde ich, ja.
Ja.
Da wird das Hotel dann wieder bezahlt. Ja, wir haben wieder Geld. Ja, wir bleiben. Wir sind ja noch im Turnier.
Du wolltest den Dialekt nicht
imitieren. Aber drei Spieler werden nach Hause geschickt und die offizielle Begründung war, dass sie eben Heimweh hatten. Ich bin so großartig. Einfach, ja, ich muss nach Hause. Ja, gut, dann haben sie die eben wieder in den Zug gesetzt. So waren es eben nur noch 14 Spieler. Und die spielten dann im Halbfinale gegen Schweden. Sie gewannen mit 2:0 und in der Schweiz wurde man richtig gehend euphorisch. Der Präsident äußerte sich da auch in den Zeitungen, in Radiointerviews, dass er eben diese Mannschaft abfeierte. Fußball war ja immer noch in den Kinderschuhen. Ja, und dann ging es tatsächlich ins Finale in Paris gegen Uruguay. Und ich meine, Uruguay, das ist ja dein Steckenpferd. Ja, also diese WM 1930 müssen wir irgendwann als Thema machen, schon abgefeiert haben. Da, ich kann sagen, hatte die Schweiz keine Chance. Sie hat 0:3 verloren, ist aber trotzdem als beste europäische Mannschaft. Es gab keine anderen Turniere, deshalb inoffizieller Europameister,
so sieht's aus,
weil sie eben da im Finale gespielt haben. Und das Irre ist, dass es da auch einen Reporter gab, den Edmond de Horter, glaube ich, heißt der, so würde sich aussprechen, ein französischsprachiger Reporter, der gesagt hat, ich probiere mal was aus, was es noch nie gegeben hat. Er hat sich bei diesem Fußballplatz, muss ich mir vorstellen, hatte sich einen Heißluftballon kommen lassen und wollte sich hoch, ja, über den Platz im Heißluftballon mit dem Reportagegerät von diesem Spiel melden und von oben in der Vogelperspektive reportieren, was er da sieht.
Aber der brauchte doch ein Kabel, das dann irgendwie.
Ja, hat er alles gemacht. Es gibt Wahnsinnsfotos. Okay. Das Problem war nur, dass der Reporter eins unterschätzt hat, dass das doch ein recht windiger Tag in Paris war. Das heißt, er sagt, okay, ich will hoch. Dann beginnt das Spiel, der Ballon steigt in die Höhe und dann kommt der Wind und trägt ihn fort und er sieht immer weniger. Und ich vermute mal, dass die Reportage später relativ oberflächlich war, nach dem Motto, ja, ich sehe das Stadion noch. Ey, so war Fußball früher. Herrlich. Ich finde das einfach großartig.
Die Episode habe ich ja noch nie gehört.
Ja, das waren die ersten Gehversuche, sowas zu übertragen.
Großartig, ich wollte gerade sagen. Da ist
man reiche mir einen Ballon.
Da ging das ja wirklich gerade erst los, ne?
Ja, stell dir vor, du stehst da oben und der Wind weht dich in alle Richtungen. Ja, also da war ein Anfang gemacht mit den Schweizern, die halt inoffizieller Europameister waren und die Mannschaft wurde zu Recht abgefeiert und da gab es ja tolle Spieler.
Ja.
Zum Beispiel den Paul Sturzi Sturznegger, der übrigens in Rosario in Argentinien geboren wurde, aber das war ein Kind von Schweizer Auswanderern und er ist dann zurückgekehrt, hat beim FC Zürich gespielt. Er schoss insgesamt 5 Tore in diesem Turnier, musste aber ab dem Halbfinale auf der Bank Platz nehmen als Schweizdeutscher, ja, und Stichwort Röstigraben. In den letzten beiden Spielen spielte dann Robert Pache von Servette Genf, also jenseits des Röstigrabens, ein Welscher.
Robert Pasch.
Ja, Robert Pasch. Und das war da schon ein großes Thema, aber schlussendlich ist das als großer Erfolg im Schweizer Fußball zu verbuchen, dieses olympische Fußballturnier von 1924.
Ja, einer der wirklichen Topstars in der Schweizer Mannschaft war ja auch Max Abeglen.
Mhm.
Ne? Der auch auf den Spitznamen Xam hörte.
Der auch übrigens überragend gespielt hat bei diesem Turnier.
Ja, der hat auch gut getroffen. Ja. Und der war ja einer von 3 Abeglens. Und dieser Max Abeglen, der ist sozusagen der, wie soll man das sagen, also ohne den würde es Xamax Neuchâtel nicht geben, den Verein aus der Schweiz. Weil der ist quasi nach dem berühmten Sohn der Stadt, Neuenburg ist ja sozusagen die Übersetzung von Neuchâtel. Und Max war mit seinen 2 Brüdern, das waren einfach die berühmtesten Söhne in der Stadt. Und weil der quasi an der Vereinsgründung von Xamax Neuchâtel beteiligt gewesen ist, hat man sich überlegt, ja, du hast den Spitznamen Xam, heißt eigentlich Max. daraus machen wir mal Xamax. Man macht da, das glaub, man nennt es auch ein Palindrom, wenn man quasi den Namen nochmal umkehrt und dann beides zusammensetzt. Also daher kommt dieser seltsame Vereinsname
Xamax Neuchâtel. Wahnsinn. Ja. Cool. Aber stell dir jetzt mal vor, du bist ja Reporter.
Ja, ich versuch's.
Du siehst immer weniger. Also ist das nicht so eine Albtraum?
Die Geschichte ist einfach
Albtraum-Szenario,
dass ich brauche jetzt nichts mehr, Sven. Das war dein kleines Überraschungsei, über das ich mich sehr freue.
Reaktionen von euch, ihr Lieben. Mir und Burkhard schrieb Mutlu Günal. Lieber Herr Pistol, lieber Herr Hupe, vielen Dank für diesen wunderbaren Podcast. Ich bin seit der ersten Folge ein treuer Fan dieses Podcasts. Wenn ich Ihnen zuhöre, vergesse ich wirklich all meine Sorgen und Probleme. Danke. Mutlu, wir wünschen alles Gute und uns freut es sehr, dass das Licht in deinen Alltag bringt. Und ja, auch solche Mails bekommen wir und da freuen wir uns sehr drüber. Und ich sag dir eins, Mutlu, das ist Treibstoff für uns. Wir sind sehr, sehr motiviert und ich glaube, du bist auch im Club de Jugadores und da möchten wir dir ganz herzlich danken, dass du uns auch finanziell hier unterstützt, dass wir das alles so machen können. Danke, Mutlu.
Ein Dank geht auch an Rolf Wegmann, der sich an dem Aufruf beteiligt hat, Geschichten aus der Schweiz, vom Fußball aus der Schweiz zu schicken. Und er hat das tatsächlich gemacht. Er ist selber aufgewachsen im Kanton St. Gallen in Rapperswil-Jona und hat mit 9 Jahren angefangen, Fußball zu spielen. Er spielte zusammen mit Marcel Stob, das muss ein Profi gewesen sein, der später beim FC Zürich spielte, hat seine Jugendzeit beim FC Rapperswil-Jona verbracht. Er war Torhüter und hat es mal in die kantonale Auswahl geschafft. Und Marcel Stob war also das Top-Talent damals scheinbar und der spielte später auch in der Jugendnationalmannschaft, war da auch Kapitän. Und jetzt kommt es, Mitte der 80er Jahre, so um 1985 wechselte dieser Marcel Stob zum FC Zürich und traf dort auf Urs Fischer.
Ach.
Ja. Und das muss schon damals ein unglaublich angenehmer Typ gewesen sein, der zu allen nett war. Und Marcel war sicherlich der bessere Fußballer als Urs Fischer, aber der machte alles, wie der Rolf schreibt, mit seiner Einstellung, mit seiner Disziplin und so weiter wett. Und dann hat er sich noch ein bisschen ausgelassen darüber, wie Urs Fischer da in der Schweiz wahrgenommen worden ist. Also vielen Dank dafür, Rolf. Urs Fischer, ja,
ja.
Tabellenführer.
Ja, eine tolle Geschichte, die da geschrieben wird von einem Schweizer im deutschen Fußball.
Ja, hat er noch von einem Flug gesprochen, bei dem dann die Mannschaft von Urs Fischer auch in heftige Turbulenzen geriet und dass der Urs dann plötzlich und sehr ungewöhnlich für ihn sehr ruhig geworden ist. Ja, man kann das verstehen. Hast du auch mal, wir sind ja auch beide viel geflogen, wenn man in einem Flugzeug sitzt, was dann irgendwie richtig durchgeschüttelt wird. Also mich macht das auch immer noch so ein bisschen.
Mein schwedischer Onkel hat mal von einem Flug erzählt, da war der in Afrika unterwegs, da musste Benzin oder Kerosin abgelassen werden aus den Tragflächen, während sie dann ihre Runden drehten, damit sie irgendwie an Gewicht verlieren für die Landung. Mhm. Und das wurde denen durchgesagt und neben ihm war einer so nervös, dass er die ganze Zeit die Zeitung in der Hand hielt und mein Onkel dann feststellte, als sie gelandet waren, dass er die ganze Zeit falsch rumgehalten hat. Ja, solche Momente gibt's. Also ja, aber nach der letzten Folge mit den Himmelstürmern,
Also ist mir da wieder eingefallen, ich habe mir die auch nochmal
angehört. Mit Flugzeug abstürzen.
Ich hatte ja mal in der Ukraine eine Notlandung.
Ich hatte mal mit der Air Dolomiti, bin ich über die Alpen geflogen und dann ist ein Triebwerk ausgefallen. Wir mussten wieder zurück zum Münchner Flughafen. Ja. Du hattest eine Notlandung?
In Dniepropetrovsk.
Wir auch, als wir von Athen zurückflogen von Olympischen Spielen. Da landeten wir, Frankfurter Flughafen und dann die ganze Flughafenfeuerwehr an der Landebahn und bereit, weil es irgendein Problem gab. Aber es passierte nichts. Ja. Das ist ein Unwohlsein in dem Moment.
Ja, das ist aber noch ganz schlank ausgedrückt, mein Freund.
Burkhard, du schaust doch wieder musikalisch mit den Hufen. Eigentlich bin ich der musikalischere von uns beiden. Behaupte ich jetzt einfach mal.
Ja, du kannst ja viel erzählen.
Du hast Musik mitgebracht, Burkhard.
Ja, natürlich.
Ja, was denn wieder für eine Musik, mein Freund?
Naja, man muss ja auch sagen, dass wir immer bemüht sind, alle Klischees aus der Schweiz oder über die Schweiz möglichst zu
Ich will die Schweiz hier anders erzählen.
Zu widerlegen, lass mich doch ausreden.
Hast du einen Schocki für mich eigentlich?
Ja, könnte ich besorgen. Du wolltest auf den Dialekt verzichten. Und ich habe jetzt ein Lied gefunden über den Toto Otto. Ja, der beschreibt, dieses Lied beschreibt einfach, dass es auch in der Schweiz eine Spielfreude, ich würde mal sagen Spielfreude einfach gegeben hat, schon in den frühen 60er Jahren.
Sie haben einen entspannteren Umgang mit dem Geld.
So.
Mi Otto ist ein so ein Typ, das merkt ihr sofort. Für ihn gibt's nur eins, was zählt, das ist der Fußballsport. Das ist der Fußballsport. Mi Otto macht Toto. Der Otto hat der Toto-Bahn, er ist totaler Toto-Mann. Und mir bleibt nur ein Foto.
Mir bleibt nur das Foto?
Ja. Weil der Otto immer Toto spielt, bleibt ihr nur das Foto.
Ist das geil.
Ja, ey. Reim dich oder ich fress dich. Ja. Das war natürlich die unvergessene Lotte Berlinger.
Na, wer kennt sie nicht? Das natürlich. Ist ja ganz klar. Ja, es macht meinen Tag besser jetzt. Vielen Dank. Ja. by the way, ich yes. finde die ganzen Werbekampagnen rund um Wettangebote im Fußball, ehrlich gesagt, falsch.
Zum Erbrechen?
Ja, finde ich persönlich.
Also so. Du würdest, um das auch in diesem Fall nochmal zu sagen, das ist ein reines Opsichor.
Ich finde es total was komisch, empfindest? Was für Leute da, ob ein Olli Kahn oder eine Laura von Torra da Werbung für...
Sag
für
doch mal Ops, das ist, ich empfinde da Opsicho.
Was ist nochmal Opsicho?
Der Brechreiz.
Ein Brechreiz, Opsicho. ja, aber gut, hier können wir das so sagen. Ja? Ja,
ich liebe das, wenn es ins Alberne abgleitet.
Ja, kommen wir jetzt endlich zur WM 1938, ja. mein Freund.
Ja, das ist aber jetzt ein gewaltiger Bogen, den du von mir verlangst, quasi von meinen Albernheiten. Zur Fußball-Weltmeisterschaft 1938,
ja, weil wir die so alles ausholen müssen.
Die war alles, aber nicht albern natürlich.
Nein, wir müssen ausholen. Wir müssen schon das Verhältnis der, ich sag mal, Schweizer-Deutscher mit den Nazis schon so ein bisschen skizzieren vor diesem Spiel und was das Umfeld war, auch das europäische Umfeld. Die Weltmeisterschaft 38 fand in Frankreich statt. Mhm. Und die Schweizer spielten gegen Deutschland.
Genau, es war ein, wenn man so will, ein einziges Vorrundenspiel, was, bevor es dann eigentlich in die richtige K.O.-Phase ging. Wenn man so will, war es so ein vorgelagertes Achtelfinale.
Und der Verlierer war raus.
Der Verlierer war raus und bei den Deutschen gab es natürlich, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, als wir die Österreich-Folge gemacht haben, bei den Deutschen gab es das Problem, dass das von der Parteileitung und vom Führer quasi vorgegeben war, dass die Deutschen mit 6 Deutschen spielten und mit 5 Spielern aus der sogenannten Ostmark, also aus dem Gebiet von Österreich, nach dem erfolgten Anschluss ein paar Monate vorher. Und das sorgt natürlich bei Bundestrainer Sepp Herberger für allergrößte Probleme, weil er 2 unterschiedliche Spielsysteme miteinander kombinieren musste. Und dann ging es auch noch gegen die eigentlich, in Anführungszeichen, kleine Schweiz.
Ja. Dann stand man da und es war so, dass Mannschaften, das muss man sich mal vorstellen, in Frankreich auf französischem Boden in Paris den Hitlergruß machten vor Spielen. Also jetzt, das war relativ normal. Das hatte man ja 36 bei den Olympischen Spielen in Berlin auch oft gesehen. Und einer
Wobei
der Schweizer Delegation hat auch den Arm gehoben und das war kein geringerer als der Trainer Karl Rappan von der Schweiz.
Ja, das stimmt. Das war aber auch ein Österreicher, der quasi in der Schweiz sein sportliches Glück gefunden hat, Karl Rappan. Mhm. Und das ist so, das ist ein strammer Nazi gewesen, der und seine gesamte Familie war dann auch in Auslandsorganisationen der NSDAP eingetreten und das war also auch nicht irgendwie ein Zufall oder irgendwie so eine gleichgültige Geste, sondern da stand schon auch Überzeugung dahinter, den Hitlergruß zu zeigen. Aber was für eine bizarre Situation, oder? Ich meine, das ist ein politisch höchst aufgeladenes Fußballturnier 1938 und natürlich spielt jede Geste auch eine enorme Rolle und der Nationaltrainer der eigentlich neutralen Schweiz zeigt den Hitlergruß vor dem Spiel gegen Groß, in Anführungszeichen, Deutschland. Das finde ich schon echt bemerkenswert.
Ja, und jenseits des Röstigrahmens wurden die Dinge natürlich auch wiederum ganz anders dann gesehen. Ja. Was sich dann später, 3 Jahre später, zum Ausdruck bringen sollte bei den Berichten über Spiele der Schweiz, wo sie mal gewonnen haben, wo dann die Zensur zuschlug und linke Blätter da für eine Woche bis hin zu einem Monat schloss und die Veröffentlichung verweigerte, als sie abgefeiert haben, dass die Schweizer später dann auch nochmal gegen Deutschland gewonnen haben, als der Zweite Weltkrieg schon lief. Also das war schon eine sehr diffuse Gemengelage rund um dieses Spiel der Schweiz gegen Deutschland bei diesem Turnier 1938.
Und dann gab es ja nicht nur ein Spiel, sondern es gab 2 Spiele gegen die Schweiz. Die erste Nummer geht unentschieden aus, 1-1. Torschütze war der jüngste von den 3 Abeglen-Brüdern, nämlich der André, genannt Trello Abeglin. der auch sehr erfolgreich war, der in Frankreich auch sein Geld verdiente als Fußballprofi, der mit dem FC Sochaux französischer Meister wurde, da auch Torschützenkönig war in der französischen.
Eine sehr erfolgreiche Mannschaft, ne, Sochaux, ne?
Ja, war sehr, sehr, sehr erfolgreich. Und diese Brüder sind ja sowieso der Wahnsinn. Die kamen, wie gesagt, alle aus Neuchâtel. Der älteste Jean war auch Nationalspieler, ist der unbekannteste eigentlich, hat noch ein paar Länderspiele gemacht. Über den Xam haben wir schon gesprochen, sozusagen der, ja, der Namensvater von Xamax Neuchâtel. Der hat mal den schönen Spruch geprägt, Fußball ist 90 Minuten Leben. Den finde ich toll.
Das ist ein toller Spruch, ja.
Ja, und dann eben der André, der Trello Abeglen, der, wie gesagt, den Ausgleich schoss und dafür sorgte, dass es ein Wiederholungsspiel gab im Parc des Princes, also im Prinzenpark von Paris. Und in diesem Spiel führten die Deutschen dann ja schon gegen die Schweiz mit 2-0 und dann brachen sie ein.
Ja.
Und kassierten einen Treffer nach dem anderen vor der Pause den Anschlusstreffer. Und es war das große Spiel von Trello Abeglen. Der schoss 2 Tore in diesem, ja, wenn man so will, man kann eigentlich sagen, Achtelfinale gegen Deutschland. Und danach war Deutschland eben draußen. Und das wurde richtig gehend gefeiert. Jedenfalls überall da, wo man Französisch sprach. Also auch in Frankreich, Sven.
De par l'intermédiaire d'Abeglen, il réussit à marquer un but avant la mi-temps. Les Suisses sont déchaînés. Adeglen marque le but égalisateur, 2-2, les Allemands sont désemparés. Adeglen, toujours lui, marque un troisième but. Les Suisses triomphent et marquent par Bickel un quatrième but et enlèvent ce match. L'Allemagne disparaît de la compétition.
Ja. Nicht ohne einen Grund und der inneren Zufriedenheit. Die Deutschen sind raus aus diesem Turnier und dieser Trello Abeglen, von dem wir jetzt gerade gehört haben, der hat leider ein sehr tragisches Ende gefunden. Der war dann später noch Spielertrainer beim FC La Chaux-de-Fonds und war dann im Jahr 1943 mit dem Zug zurück nach dem Auswärtsspiel. Im Tessin waren sie damals und dann ist der Zug verunglückt. Und bei diesem Zugunfall kam der Masseur dieses Vereins ums Leben und ein Jahr später ist dann der André Trello Abeglen auch an den Folgen seiner schweren Verletzung aus diesem Zugunglück gestorben, ist also auch leider viel zu früh dann von der Bildfläche aus dem Leben geschieden.
Aus dem Leben gerissen worden. Ich meine, die Schweizer haben Deutschland bezwungen, schieden aber im Viertelfinale gegen Ungarn nach einem 0-2 aus. Ich finde es aber nochmal interessant.
So aber die müssen ein Bombenspiel gemacht haben da, mit vielen, vielen Möglichkeiten.
Bombenspiel 1938,
ja, Alter. Das war ja noch vorher.
Ja.
Hey, jetzt fährt man aber hier nicht zu maliziös.
Ja, ja, gut. Ich habe aber diese Reflexe in mir, weißt du, deswegen verkacke ich auch so selten. Ja. zumindest wenn ich im Radio spreche. Hier lasse ich mal ein bisschen die Leinen lockerer. Ich finde nochmal diese Perspektive auf diesen Länderwettstreit interessant, weil die Deutschen ja 38 angereist sind mit einer, und damit hast du dich ja wirklich auseinandergesetzt, mit dem, man nannte es dann den Anschluss Österreichs, mit einer deutsch-österreichischen Mannschaft und der Sepp Herberger, der fremdelte mit dem österreichischen Scheiberln. Kannst du nochmal erklären, was so sein Problem war bei der Zusammenstellung dieser Mannschaft? Ich meine, da war ja auch noch der Reichstrainer Nerz, der da noch eine Rolle spielte, glaube ich, oder war der schon
der war eigentlich schon aussortiert, das war das erste Turnier, das der Herberger quasi eigenverantwortlich organisierte. Der ist übrigens zwischen den beiden Spielen gegen die Schweiz, ist er aus Frankreich weg, aus Paris weg, nach Aachen gefahren, damit die Spieler sich in Ruhe vorbereiten konnten, weil die sind da auch nicht mit offenen Armen empfangen worden in Paris und mussten sich da auch den ein oder anderen Feindseligkeiten.
Die ganze Mannschaft ist nach Aachen, um da wieder...
Ja. Um sich da so zu sortieren. Und dann sind sie wieder zurück, als sie spielen mussten. Naja, das Problem war, dass das natürlich das Scheiballen eine andere Fußballphilosophie war, als die, die Herberger vertreten hat. Ne? Beim Scheiballen wurde tatsächlich viel rotiert im Mittelfeld. Da gab es meistens nur einen Kontakt und da wurden viel die Räume bespielt. Und Sepp Herberger hat ja quasi noch eher so die traditionelle Sicht zunächst einmal auf den Fußball gehabt, wo die Spieler quasi erstmal feste Positionen hatten, wo quasi nur auf den Seiten dann vielleicht mal die Außenläufer ein bisschen mit nach vorne gegangen sind. Und er hat nachher auch, finde ich, was ganz Interessantes gesagt, nämlich, dass wenn er eine österreichische Mannschaft betreut hätte, wäre die erfolgreicher gewesen als die zusammengebaute. Und wenn er eine rein deutsche Mannschaft aufgestellt hätte, wäre die auch erfolgreicher gewesen als die zusammengewürfelte Truppe.
Also der deutsch-österreichische Graben wurde nicht so gut überwunden wie der Rösti-Graben in der Schweiz.
Nee, wobei man hat im Nachhinein auch immer gesagt, da hätte es in der Kabine auch größere Auseinandersetzungen gegeben oder die hätten miteinander gar nicht gesprochen und so. Da habe ich jetzt so drüber gelesen und das haben die Spieler eigentlich im Nachgang bestritten, dass es da so eine Lagerbildung gegeben hätte, aber es waren eben zwei unterschiedliche Fußballkulturen, die nicht zusammengepasst haben.
Du, Der mediale Nachlauf dieses Spiels war natürlich schon interessant, weil dieses Ausscheiden der Deutschen wurde süffisant aufgegriffen in der Schweiz. Also der Völkische Beobachter, das ist ja die Nazi-Zeitung gewesen, der schrieb vor dem Spiel: 60 Millionen Deutsche spielen in Paris. Jetzt hatte Deutschland verloren und dann titelte ein Blatt in der Schweiz: Da spielen also 60 Millionen Deutsche, uns genügen 11 Spieler. Sehr gut. Das ging noch straflos durch, 38, das war 41, 42 hat es eben schon gesagt, ein bisschen anders, und da war der interne Druck in der Schweiz, nachdem der Zweite Weltkrieg ausgebrochen war und man wirklich Angst hatte vor den Deutschen. Die nahmen so ein bisschen ab, als die Deutschen auch die Ostfront aufmachten. Bis dahin waren sie ja mit ihrem Blitzkrieg eher an der Westfront unterwegs, und die Schweiz war eines der Länder, das wirklich Angst hatte vor Deutschland.
Ja, zu Recht. Ich meine, die haben ja alle möglichen neutralen Staaten überfallen. Norwegen, ja. Dänemark, die Niederlande, Belgien.
Nach dem Beginn des Zweiten Weltkriegs am 1. September, am 2. September wurde die Grenze komplett dicht gemacht in der Schweiz. Und
Generalmobilmachung.
Und die Schweiz war auch bis an die Zähne bewaffnet. Also es war schon ein sehr ernstzunehmender Gegner. Und als dann der Krieg gegen Russland eröffnet wurde von den Deutschen, da nahm so ein bisschen der Druck ab, der Schweizer als Angriffsziel zu gelten. Und sie hatten dann im Zweiten Weltkrieg eine komische Rolle, das muss man ja auch sagen. Also die Schweizer Franken waren ja für die Nazis sehr wichtig, um Waffen zu besorgen, um Rohstoffe zu besorgen, Wolfram oder Erze aus Skandinavien, weil das eben eine neutrale Währung war, und so florierte der Handel zwischen Nazi-Deutschland und der Schweiz.
Die Kohlezüge gingen dann von Deutschland in die Schweiz, dafür gab es die Devisen.
Ja, und es gibt nicht wenige, die behaupten, dass die Deutschen so lange auch in Italien sich erwehren konnten gegen die Angriffe und die Invasion der Alliierten, weil sie eben bis zum Kriegsende Waffen aus der Schweiz bekamen. Also diese Rolle, ich meine, wir sind jetzt keine Historiker, die jetzt sich in den Kriegen und dem Zweiten Weltkrieg so auskennen, dass wir da jetzt in alle Details reingehen, aber das spielt fußballerisch schon eine Rolle, weil Fußball in diesem Umfeld dann stattfand. Also 1938, ich komme zurück zu diesem Karl Rappan, weil da muss man schon noch zwei, drei Worte über den Mann verlieren. Der war Nazi,
ja,
aber wurde im Zuge der Entnazifizierung kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, sofort bekam er seinen Persilschein, war reingesprochen, und er war insgesamt viermal Trainer der Schweizer Nationalmannschaft.
Ja, aber das war auch ein grundsätzliches Bestreben der Schweiz, alle Verwerfungen, die der Krieg hervorgebracht hat, die möglichst schnell wieder glatt zu bügeln und in das alte, neutrale Leben zurückzukehren. Und deshalb wurde da auch nicht lange nachverhandelt, wer da nun in welcher Position welche Entscheidung getroffen hat oder sich wie auch immer geäußert hat oder welcher Partei auch immer er angehangen hat.
Er ist der Erfinder des Rappan-Riegels. Das ist ein Vorläufer des Catenaccio. Das wird ja immer so gesagt, dass das sei so die erste große Defensividee, die sich komplett durchgesetzt hat im europäischen Fußball. Der Vorläufer des Catenaccio war tatsächlich der Rappan-Riegel. Da sollten wir jetzt nicht in die absoluten Details reingehen, aber das war eines der Erfolgsrezepte. Und über diesen Karl Rappan, den Österreicher, stand
in aller... Das war übrigens eine gemischte Raum-Mann-Deckung, aber das weißt du ja.
Ja, ich bin nur der Moderator, ich frage euch das immer. Mensch, wie sieht denn das auf dem Platz so aus? Über ihn stand in einer Jubiläumsschrift, er, also Karl Rappan, machte aus dem Minderwertigkeitskomplex der Schweizer eine gefürchtete Waffe. Karl Rappan.
Du hast ja gerade schon erzählt, dass der ein paar Mal Schweizer Nationaltrainer gewesen ist. Unter anderem auch 1954. Und er saß auch in Lausanne damals auf der Bank, als es dieses wahnsinnige Spiel, diese Hitzeschlacht von Lausanne gegen Österreich gegeben hat bei der WM. Am Ende 7-5 für Österreich, obwohl die Schweizer zwischendurch mit 3-0 führten. Es waren mehr als 40 Grad im Schatten, 80% Luftfeuchtigkeit.
In Lausanne? Mehr als 40 Grad?
Ja. Kann man sich gar nicht vorstellen. In Lausanne am Genfer See denkt man immer noch eine leichte Brise vom See, aber denkst, ich war ja mal in Lausanne ein paar Wochen. Alter, da kannst du
aber... Ja, wir beide, bei der Nationalmannschaft.
Ja, ich war 2008, war das auch mein Stammsitz sozusagen als Berichterstatter. Ach. Habe ich in Lausanne gewohnt, genau. Da war ich auch in diesem Stadion. Und man musste auch, wenn ich mich richtig erinnere, so ein paar steile Straßen überwinden, um in dieses Stadion zu kommen. Und tatsächlich ist es so gewesen, dass von den 35.000 Plätzen 15.000 frei geblieben sind, weil die Leute keinen Bock hatten, bei der Hitze ins Stadion
zu laufen. Beim WM-Spiel Schweiz gegen Österreich? Stell dir das gibt's vor. Überhaupt nicht.
Und die Österreicher rätselten natürlich... warum kriegt der Kurt Schmid, ihr Torhüter, drei so leichte Dinger in der Anfangsphase? Und dann hat man relativ schnell festgestellt, der muss einen Sonnenstich gekriegt haben. Man konnte aber damals nicht austauschen. Also der musste jetzt irgendwie weiterspielen. Was haben die gemacht? Haben ihren Masseur aufgefordert, hinter das eigene Tor zu gehen und den Torhüter zu navigieren. Der Masseur, also den Kurt Schmid, Kurt, jetzt nach rechts springen! Kurt, jetzt!
Nein!
Raus, Fäuste!
So Marionetten gleich?
Ja, genau.
Stand er da?
Ja.
Ach du liebes
Bisschen. Und deshalb gab es unter anderem, deshalb gab es auch so viele Tore. Bei den Schweizern gab es auch jemanden, der unter der Hitze akut gelitten hat. Das war der Verteidiger Bouquet. Der hat auch einen Sonnenstich erlitten. Und bei dem führte das dann dazu, dass der dachte, er wäre gar kein Verteidiger, sondern ein Stürmer. Und der hat dann keine Abwehr. Arbeit mehr verrichtet. Der ist einfach immer stehen geblieben.
Der Rappernriegel war gesprengt, ja, oder
der
was?
War gegen nichts mehr. Rappernriegel, ey, der war geschmolzen. Ja, Schoko-Rappernriegel. Bei Bouquet hat man aber dann später glücklicherweise, was heißt, ja doch, man muss sagen, glücklicherweise festgestellt, dass der Auslöser für diese Verwirrung, wenn man das mal so sagen kann, tatsächlich ein Tumor gewesen ist.
Ein
Hirntumor, den man dann entfernt hat. Der hat wohl irgendwie so einen Hitzestau verursacht im Körper. Und den hat man dann entfernt, also der hat das dann auch überlebt. Und Heribert Meisel, der große österreichische Fußballer.
Was für ein Wahnsinnsspiel, ey.
Und Heribert Meisel, der große österreichische Reporter, war bei diesem Viertelfinale am Mikrofon. Und man kann diesem Mann gar nicht oft genug und intensiv genug zuhören.
Mit 5:4 für Österreich wurden die Seiten gewechselt. Unser Torhüter Schmid erlitt einen Sonnenstich und lag in der Pause bewusstlos in der Kabine. Ähnlich erging es dem Schweizer Verteidiger Bouquet. Dann wurde diese dramatische Schlacht fortgesetzt.
Ich glaube, ich habe auch schon einen leichten Hitzschlag weg bei diesem Match. Es wäre kein Wunder. Torabschluss und Tore der Österreicher. Von Happel heraus zu Körner. Körner 1, Körner 1 nun. Zu Hanapi zu Wagner. Schöne Kombination, aber noch immer in unserer Hälfte. Von Wagner läuft das Leder zu Oswirk. Oswirk auf. Schön zu Kopf! Und dann rein, das geht Tor! 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 Unsere Nationalmannschaft hat nach heroischem Kampf gegen die Hitze, gegen die 11 Schweizer und gegen 50.000 entfesselte Lusanna, es waren auch Berner und Zürich darunter, mit 7:5 verdient gewonnen und steigt nun in das Semifinale auf.
Diese Reportagen. Schon ein Pionier der Reportage, oder? In der Art und Weise?
Ja, absolut.
So ein Vorbild für Herbert Zimmermann so ein bisschen, ne? Mhm. Gefahren. Ja. So endete dieses Spiel.
Du musst die jetzt WM. Mal, lies mal noch was vor, was die Leute uns geschrieben haben. Ich muss mal hier auch was sortieren. Ich habe nämlich eine schöne Geschichte noch zugeschickt bekommen.
Dann nutze ich an dieser Stelle, liebe Leute, die Gelegenheit, euch persönlich im Namen von Burkhard und mir zu danken. Und zwar den ersten Unterstützern im Club de Jogadores. Die will ich jetzt mal alle namentlich nennen, weil das sind wirklich alle, die unserem Aufruf gefolgt sind. Als da wären, jetzt geht's wie bei Dieter Thomas Heck, Stefan, Lars, Ingo, Rudi, Jochen, Jürgen, Olaf, Andreas, wir danken Stefan nochmal, einem anderen, Jens, Jürgen, Florian, Simon, Christoph, Conny, nochmal ein Stefan und ein vierter sogar auch, Lothar danken wir, Guido, Klaus, Jürgen, Hans-Peter und Annette, die beiden sind ein Paar. Der Mutlu, den habe ich ja vorher schon erwähnt. Danke, Mutlu. Werner, Frank, Sebastian. Jetzt sind es gar nicht mehr so viele Namen, aber ich denke, jetzt in der ersten Runde werde ich mal alle vorstellen. Demnächst werden wir unsere Supporter definitiv mal in die Shownotes packen. Wir haben noch Hans-Jörg, Martin, Björn, Holger, Carsten, Andreas, Christoph, Philipp, Dirk, Gero, Martin, Ralf. Und jetzt sind es nur noch 7, glaube ich. Ingo, Claudia, Patrick, Andreas, den Gary und das Paar Michael und Anna. Euch allen herzlichen Dank und willkommen im Club der Jogadores. Die haben überwiesen, per Kreditkarte uns unterstützt oder jetzt eben auch einen Dauerauftrag eingerichtet, der eben diesen Podcast möglich macht. Wir danken euch ganz herzlich und alle anderen sind herzlich eingeladen, wenn sie können. Sind ja echt schwierige Zeiten, ist eine bumpy road und nicht jeder kann spenden, aber viele dann schon und ja, fühlt euch einfach aufgerufen. Die wichtigen Informationen findet ihr auf unserer Homepage jogo-bonito.de, da gibt es im Prinzip alles, kommt man sofort zu den Portalen, die man braucht und die IBAN steht auch bei uns in den Shownotes. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr diesen rechercheintensiven Podcast unterstützt. Burkhard, alles möglich, auch aus der Schweiz nehmen wir das Geld sehr gerne und werden es dann hier versteuern.
Ja, und aus der Schweiz kommt diese Geschichte, die ich gerne noch vorlesen möchte, von Marie. Also dankt sie auch für den Podcast, bezeichnen ihn tatsächlich als Weltklasse, was wir schon als
euphorischen Überschwang. Aber eine andere Musik lege ich drunter bei dem, was du machst.
So, und jetzt schickt er uns einen Bericht aus dem Jahr 2011, ungekürzt, mit dem Thema die letzte Flasche auf der Luzerner Alment. Also das ist wohl das Stadion in Luzern. Und diese Geschichte heißt, als es auf der Alment noch Bier aus der Flasche gab. Wir schreiben den Frühling 1989, ein Jahr, welches mit dem eisernen Vorhang Schluss machte und den FCL zum ersten, wenn auch bisher einzigen Meistertitel führte. Unser Team hatte bisher eine unglaublich gute Saison gespielt. Einzig der reichen Zürcher Grasshoppers, ja, die waren damals noch richtig reich, und überraschenderweise der AC Bellinzona mit Kubi und Mapuata vermochten in der ersten Saisonhälfte mitzuhalten. So, und dann geht das weiter noch, dann verliert er sich ein bisschen in der Saison. Mit gemischten Gefühlen fuhr man mit dem Onkel Richtung Alment. Das Spiel fand unter der Woche statt, bei besten äußerlichen Bedingungen. Rund 10.000 Fans waren im Stadion, nur ein paar weniger aus Bern. Damals regierte der SC Bern in der Hauptstadt. Mein Onkel genehmigte sich neben mir ein Bierchen, wie damals gewohnt, aus der Flasche. Das Spiel begann schwungvoll. Young Boys Bern hatte in der Finalrunde nichts mehr zu verlieren. Der FC Luzern wollte die hervorragende Ambiance in der Stehhalle nützen und weiter vorne wegmarschieren. Gesagt, getan. Der FCL ging durch Peter Nadig in Führung. Etwas später glichen die Young Boys durch Peter Kötzler aus.
Ah,
MSV Duisburg. Mhm. Zur Halbzeit also 1:1, was danach folgte, war nichts für schwache Nerven. Ich kürze es mal ein bisschen ab und dann wird es nämlich dramatisch, weil es 1:3 steht aus Sicht des FCL, dann ein Foul im Strafraum. Werli übernimmt die Verantwortung und verkürzt auf 2:3. Minuten später der Ausgleich von Topscorer Nadig, 3:3. Die Fans aus dem Häuschen, sollte nun sogar noch der Sieg drin liegen. Es blieb alles beim Alten und es ging auch in Ordnung, dieses 3:3. Beklagen wollte sich niemand im Alment rund, war doch in der 50. Minute beim Stand von 1:1 fast das Spiel abgebrochen worden. Was war passiert? Plötzlich sackte der Linienrichter vor der Stehhalle zusammen. Also Stehhalle heißt wohl Stehplatzrang da, ne? Stehhalle. Kennst du das?
Ich kenne nur die Skihalle, aber die gibt's hier.
Das ist was anderes.
In Bottrop.
Ja. Ein Flaschenwurf. Das erscheint heute als unglaublich. Aber damals gab es notabene zum letzten Mal auf der Alment Bier aus der Flasche. Friedel Rausch, der Meistertrainer, war außer sich. Wild mit den Händen gestikulierend zeigte er seinen Unmut über diese Aktion aus der Fankurve. Für damalige Luzerner Verhältnisse war das etwas ganz Neues. Fangnetze für Wurfgeschosse waren nur auf dem Hartturm bekannt, also in Zürich. Der Partie drohte der Spielabbruch, aber der Linienrichter mit dem Namen Manser erholte sich relativ schnell vom Schock. Es wurde weitergespielt. Der eigentliche Wurf war später in der Teilaufzeichnung unsäglich kommentiert von Peter Hürzeler. Der darf das heute noch nicht zu erkennen. Der brodelnde Alment erlebte immer wieder ein paar zum Teil sehr ausgefallene Wurfgeschosse. Eimer, Kaugummis, Bierbecher und Böller. Dies sollte aber die letzte Flasche gewesen sein, die auf dem Alment geleert wurde. Auf dem Alment. Das ist wahnsinnig, was los gewesen in der Schweiz.
Da gab es auch mal ein Spiel, da ging es gegen den Abstieg und da stand es, glaube ich, 1:1 und eine Mannschaft, die davon profitierte, schoss den teuren Lederball dreimal in den See und dann hatten die keine Bälle mehr und das Spiel musste abgebrochen werden, weil sie keine Bälle mehr hatten, aber es wurde dann hinterher klar nachgewiesen, dass die es absichtlich gemacht haben und so gab es kein Wiederholungsspiel und es wurde
der andere Mannschaft gewertet. Jetzt bist du aber wieder in der Frühphase des Fußballs
angelangt. Ja, es war in den 60ern irgendwo.
Ehrlich?
Ja, ja, krass. Ja, was man eben so aufschnappte. Ich meine, über die Schweiz gibt es so viel zu berichten. Übrigens, wenn ihr solche, vielen Dank für diese tolle Geschichte, da wollen wir jetzt nicht drüber wegrasen. Wenn ihr solche tollen Geschichten habt, Links, irgendwelche Geschichten, die wir hier präsentieren sollen, bitte schreibt sie an info@jogo-bonito.de. Das macht Burkhards kümmerliches Leben reicher. Meins auch.
Ich lasse das mal unkommentiert. Lieber Timo, falls du jetzt zuhörst, also der Timo.
Die Musik ist noch richtig? Kommt es aus der Schweiz?
Das ist egal, das ist. Nein, kommt nicht aus. Kommt aus dem Ruhrgebiet, aber.
Ich halte es aber auch nicht mehr
Timo
aus.
Der Timo denkt jetzt wahrscheinlich, was ist denn mit meiner Geschichte, die den schönen Titel trägt, als Willi kam? Die Willi-Schulz-Geschichte möchte ich gerne an herausgehobener Position in einer anderen Folge vorlesen. Ja, wir sind jetzt schon sehr fortgeschritten. Das ist eine ganz tolle Geschichte, aber die passt jetzt thematisch nicht so hundertprozentig rein.
Die passt auch nicht in 2 Wochen. Wir können schon mal ankündigen, was wir da vorhaben, ne? Mhm. Im Heimackenreuther, die letzten Männer.
Unser erster Live-Jogo-Auftritt.
Und wir haben tatsächlich die verbindliche Zusage von meinem Allzeit-Idol, Toni Schumacher. Er kommt. Ich freue mich so. Mhm. Und mit ihm reden wir natürlich über das Torhüterspiel. Wir versuchen, Toni mal anders anzupacken. Na, man wird natürlich an Buddy Storm nicht vorbeikommen, das ist ja ganz klar. Aber es gibt so viel mehr mit ihm zu besprechen und auch über Torhüter. Ich freue mich sehr auf die Folge und auf die, die da eben hinkommen können. Das Ding ist leider sehr, sehr schnell ausverkauft gewesen. Aber ihr werdet dann den Podcast hören können, den wir da dann aufzeichnen. Burkhard, jetzt sind wir mittlerweile, ja nicht im Hier und Jetzt, aber in den 70er und 80er Jahren des Schweizer Fußballs. Wir haben schon festgestellt, es wurde immer gut verdient in der Schweiz. Ja nicht nur als Funktionär, nicht nur die FIFA macht sich die Taschen voll. Mhm. Darüber reden wir jetzt eigentlich gar nicht so groß, oder? Lassen wir heute mal weg.
Über die FIFA?
FIFA.
Nein.
Oder dass zwei aus dem Wallis da als Präsidenten sehr maßgeblich in den letzten Jahren unterwegs waren, ob sie Infantino oder Blatter hießen. Das lassen wir jetzt mal weg, oder?
Ja, sehr gerne, Sven.
Machen wir einfach weg.
Einfach weg.
Wo willst du jetzt hin als nächstes?
Ja, ich gehe zum FC Zürich. Mhm. In die 70er Jahre war der FC Zürich ziemlich erfolgreich. Timo Konietzka damals der Trainer.
Oh ja.
Ne, der erste Bundesliga-Torschütze.
Ja.
Ne, bei Borussia Dortmund oder für Borussia Dortmund in Bremen damals. Und es gab damals, glaube ich, aber immer noch sehr viel Unwissenheit rund um den Profifußball in der Schweiz. Muss es gegeben haben, denn sonst hätte es eine sehr ausführliche und sehr liebevolle Dokumentation im Schweizer Fernsehen nicht gegeben. Die heißt 10 Tage mit dem FC Zürich. Da durfte also ein Fernsehteam tatsächlich 10 Tage lang mit dem FC Zürich mitreisen und mitleben und hat dann den Fernsehzuschauern am Ende erklärt, wie der Profifußball in all seinen Facetten und Schattierungen funktioniert.
Das Training mit dem Ball ist sicher das, was allen am meisten Spass macht. Und es ist schliesslich auch das, was man im Match sollte können.
Komm, gehen wir mal hin, da beim Conny.
Der Trainer muss beim Balltraining die einzelnen Spieler gut beobachten. Nur so hat er die Möglichkeit, Fehler zu kritisieren und zu korrigieren.
Jawohl.
Es ist für den Trainer nicht immer einfach, alle Spieler können zu begeistern.
Es ist nicht einfach für den Trainer, immer alle Spieler zu begeistern.
Ist das jetzt Hochschweizerdeutsch oder?
Ja, also man versteht es ganz gut, finde ich.
Ja,
ne? Und diese Dokumentation ist natürlich, die ist ja ganz, ist wirklich auch putzig, ne? Das muss man ja schon auch sagen. Und der FC Zürich damals übrigens mit Konietzka, die war 1977, sind sie bis ins Halbfinale des Europapokals der Landesmeister gekommen.
Echt?
Und sind an Liverpool gescheitert, sondern sonst hätten sie das Endspiel gegen Gladbach gespielt, 1977.
So ein Ding.
Ja. Und der Konietzka muss irgendwie was drauf gehabt haben, tatsächlich, obwohl er auch, glaube ich, seinem eigenen Job gegenüber ja immer auch so mit so einem ambivalenten Gefühl gegenüberstand.
Wir haben den Trainer vom FC Zürich, der Timo Konietzka, gefragt, was er davor halte.
Es ist kein Traumberuf, aber es ist ein sehr interessanter Beruf. Es wechselt immer wieder, man hat Training, man hat Sitzungen, man hat Spiele, was vielleicht unangenehm ist, was nicht so ist, wie man sich das vorstellt oder was einen klein wenig negativ beeinflusst. Das ist dann eben, dass man in der Öffentlichkeit steht, dass man Fernseh, Presse, und Radio und das Publikum ausgeliefert ist, wenn es mal nicht so läuft. Ja. Aber der Trainer wird gut honoriert, er hat nun mal den Beruf ergriffen und damit hat man sich abzufinden.
So.
Ne, also, einige Dinge ändern sich nie, ne?
Ja, das stimmt. Aber man muss jetzt auch hier mal festhalten, so ganz mitreißend war die Ansprache nicht vom Timo.
Er ist eben einer aus dem Ruhrgebiet, der da auch im Bergbau
ist. Ja, aber trotzdem kannst du ja irgendwie auch ein bisschen griffiger formulieren, aber wahrscheinlich, die Kamera war damals noch was anderes, ne? Auf einmal vor der Kamera zu sprechen. Und das, finde ich, merkt man auch in einer Halbzeitansprache, die das Schweizer Fernsehen aufnehmen durfte.
Wir haben mehr drauf. Kämpft bis zur 90. Minute. Genauso wie ihr jetzt gekämpft habt, ihr habt nicht nachgelassen nach dem 2-0 und habt das 2-1 gemacht. Und wenn ihr genauso weiterkämpft, diszipliniert spielt, dann machen wir auch das 2-2. Jeder nimmt seinen Mann. Im Mittelfeld aufpassen, wenn die am Ball sind, dann kriegen wir schon unsere Möglichkeit. Mhm. Denkt daran. Und jeder muss nochmal in den nächsten 45 Minuten marschieren, kämpfen bis zum Letzten, bis zum Umfallen. Und wenn wir dann trotzdem verlieren sollten, dann haben wir aber alles gemacht für uns. Dann braucht sich keiner schämen. Ha?
An der Stelle kommst du wieder zu deiner ehrvollen Niederlage eigentlich, ne?
Ja, absolut. Die wird da schon vorweggenommen. Aber die ehrenvolle Niederlage, die haben dann auch übrigens das Spiel verloren. Und kurze Zeit danach war für Timo Konietzka auch Schluss beim FC Zürich. Nach 7 Jahren auf der Trainerbank ist er dann rausgeschmissen worden.
Hast du das gehört? Der ist ja aus dem Ruhrgebiet und hat immer so gesprochen, auch bis an sein Lebensende. Der ist ja in der Schweiz dann verstorben, ist da geblieben und war ja mindestens die Hälfte seines Lebens in der Schweiz, glaube ich. Und es hat sich so ein bisschen was wie so ein Schweizer Tau auf seinen Ruhrpottdeutsch gelegt, wenn er von Minuten spricht oder 2-2. Ne? Ja, so. Und der Rest bleibt im Ruhrgebiet. Das ist total interessant, ne? Von der Sprachfärbung.
Ja. Bei René Botteron ist es andersrum gewesen. Der hat ja als Fußballer beim FC Zürich auch gespielt und war dann später auch in der Bundesliga
beim 1. FC Köln
recht erfolglos unterwegs, beim 1. FC Köln und beim 1. FC Nürnberg auch. Mhm. Und war hoch veranlagt. Man nannte ihn auch den Cruyff Helvetiens.
Wow, so, echt?
Ja. Und der wurde in dieser Dokumentation auch befragt, nämlich, was verdient eigentlich ein Fußballprofi?
Herr Botteron war ganz offen gefragt, was sie verdienen am Fußball.
Ja, ich glaube, warum soll man das nicht dürfen sagen? Ich meine, wenn man das weiss, das liest man immer in Zeitungen. Nur ist es dort nicht immer genau, stimmt es nicht genau, was sie da schreiben. Aber ich glaube, ein Topspieler in einer Mannschaft, in einem Schweizer Grossclub, da darf man also ruhig sagen, dass ein Topspieler sicher 100'000 Franken verdient im Jahr. Ich glaube also, und das soll man auch sagen, wenn man schon verdient, dann soll man zu dem stehen.
Ah, der Botteron.
Ja, er war 100'000 Franken.
Ja.
Die musste aber auch erstmal zusammenfegen in den 70er Jahren in der Schweiz.
Nein, du hast da gut verdient, das war klar.
Aber Sven, machen wir uns nichts vor, so richtig sexy war das nicht, also so insgesamt, Fußball in Zürich, auch diese Dokumentation, muss man sagen, ist eher trocken. Aber ich glaube, wir stellen sie trotzdem in die Shownotes mit rein, da hätte ich schon Bock drauf. Also ich glaube, viele Leute interessiert es schon auch, weil die Bilder einfach cool sind dazu. Ein paar Jahre später haben sich die Jungs der großartigen Band, unvergessen auch für mich, der großen Band Sexo Frigolator.
Was? Ist das ein Sexspielzeug oder
nein,
was?
Nein, das ist die Bandname?
Sexo Frigolator.
Der Sexo Frigolator? Ja, die haben sich gedacht, wir müssen einfach auch jetzt mal... Was denn?
Ey, was für ein geiler Bandname.
Sexo Frigolator.
Sexo, hallo, wir sind Sexo Frigolator.
So, ja. Und dann... Ja, das kommt ja,
so?
Ja, das kommt ja jetzt. Dann haben die sich gedacht, wir müssen irgendwie mal dafür sorgen, dass unser Club auch anders wahrgenommen wird und haben dann auch ein Lied geschrieben über ihren
Verein. Come on, ey, ich schmeiß die Scheibe an.
Sexo Frigolator.
Yeah.
Ja. Man muss sagen, das ist aber eher die Ausnahme, ne? So progressive Musik.
Ja, weg damit jetzt.
Ja. Und es gibt auch ganz andere Töne, zum Beispiel aus Aarau, vom FC Aarau, wo ja, wie du weißt, wer auch Trainer gewesen ist.
Ottmar Hitzfeld, bevor es nach Dortmund ging. Ne?
So sieht's aus. Mitte der 80er Jahre ist er da mit dem FC Aarau Pokalsieger geworden und auch Vizemeister. Und dann haben sie ein ganz tolles Lied auch aufgenommen. Auch das war damals schon durchaus gang und gäbe in der Schweiz, einfach die Vereinserfolge zu vertonen. Und man hat sich da also im Stadion getroffen und der Ottmar Hitzfeld auf dem Plattencover ist da mit einem weißen Golf Cabrio reingefahren.
Im weißen Golf?
Ja,
macht stand, einer hier Lehrgut eigentlich
ja,
bei dir?
Ja, meine Frau ist zurückgekommen. Die muss
kümmert
jetzt
sich noch, ums Lehrgut hier?
Ja, was du alles hier hinterlässt an Spuren.
Ach so.
Das muss ja auch weggeräumt werden.
Ja, aber heute gab es keinen Traubensaft. Den haben alle weggetrunken.
Ja, ich war
heute kriege ich hier noch Wasser bei dir.
Ich war im Trainingslager mit meiner D-Jugend. Ich konnte da keine Sorge für tragen.
Ja.
So.
Also zurück zum FC Aarau.
Ja,
und
mit
dem
Ottmar Hitzfeld. Und so, dann haben die in Mitte der 80er Jahre den FC Aarau-Marsch aufgenommen und die Spieler, das ist ganz spannend, weil es wirklich ein guter Gesang ist, haben das tatsächlich selber eingesungen.
Das ist ein Marsch, eindeutig.
Mhm.
Ja, so klang das. Wenn wir schon jetzt in dieser Zeit des Schweizer Fußballs unterwegs sind, Burkhard, dann will ich eine Sache definitiv nicht hier unerwähnt lassen. Mhm. Denn das ist nicht immer alles possierlich und niedlich und nett im Schweizer Fußball. Es gab tatsächlich auch im Schweizer Fußball, ich glaube im deutschen Fußball ist es der aufgeschlitzte Oberschenkel, so dieses eine Foul, was man verbindet, wo man sagt, oh, das ist ja ganz, ganz schlimm. Ne? Also ne? Mhm. Das war Siegmann an Ewald Lien.
Das stimmt.
Unvergessen, das ist das brutalste Foul der Bundesliga-Geschichte, zumindest von den Bildern.
Mhm. Ich erinnere mich daran, wir hatten einen Edeka-Markt bei uns im Dorf und mein Vater schickte mich manchmal an besonderen Sonntagen, ich glaube, es kostete damals 2 Mark, die Bild am Sonntag, zu diesem Edeka-Markt, um da gab es einen großen Packen vor der Eingangstür und da musste man Geld in so eine Dose reinwerfen, dann durfte man sich die Bild am Sonntag da rausnehmen aus dem Packen. Da musste ich die Zeitung holen, weil er unbedingt direkt was lesen wollte über dieses furchtbare Foul.
Genau. Ja, und da war ja, das ist ja auch eine Geschichte für sich eigentlich, dass dann Otto Reagel mit schusssicherer Weste beim Rückspiel auf der Bielefelder Alm als Trainer antreten musste. Ein solches Foul gibt es auch im Schweizer Fußball und es war fast Ironie des Schicksals, dass es ein Freitag der 13. war, an dem dieses Foul tatsächlich dann stattfand und es war der 13. September 1985. Und zwar der Vater von Stéphane Chapuisat, ein großer Stürmer, ein Juwel des Schweizer Fußballs. Er ist der Sohn von Pierre Albert Chapuisat, genannt Gabé. Und das war ein richtig rustikaler Knochen, auch in anderen Spielen. Hören wir mal rein.
Das ist ein typisches Chapuisat-Foul und das gibt die 2. gelbe Karte und Ausschluss von Gabé Chapuisat. Völlig unnötig. Wir müssen es sagen, wie es ist. Hier sehen wir die Wiederholung. Ein böses Foul von Gabé Chapuisat.
Wusstest du, dass die Spieler, die häufig faul spielen in der Schweiz, dass die Faulisich genannt werden?
Die Faulisich?
Die Faulisich. Ja,
dann war er das Destillat, muss man sagen.
Sensenmann sagt man aber auch.
Er spielte für Vevey. Also ich hoffe, dass die Schweizer Community sich nicht...
Buchstabier mal.
Ja, V-E-V-E-Y. Vevey. Wie auch immer.
V-E-V-E-Vevey.
Ja, du, die werden sich sowieso melden, ja. Also, weil unsere Aussprache eine Katastrophe ist, aber da halte ich mit deine. Da halte ich es mit den Amerikanern, denen ist das völlig egal, ja.
Wei.
Genau. Also, Wei. Die spielten gegen Servette Genf und bei Servette Genf spielte Lucien Favre, da ein ganz hoch veranlagter Linksfuß, ein Zauberfuß, ein Regisseur. Er war Meister geworden mit Servette Genf und die Saison hatte wieder begonnen. 1983 war er Fußballer des Jahres in der Schweiz. Also, Lucien Favre kennen wir in Deutschland vor allem als Trainer. Ja, aber er war natürlich auch ein, ja, fantastischer Spieler und er wurde richtig gehend gefällt unter den Augen des Schiedsrichters Bruno Galler. Das war ja der bekannteste Schweizer Schiedsrichter dieser Zeit, muss man sagen. Der hat dieses Spiel geleitet. Ihm war offenkundig die Sicht versperrt, aber dem Reporter im Nachbericht nicht. So schilderte er das, was er dann sah, als eben Gabé Chapuisat Lucien Favre fällte.
3 Minuten vor der Pause dann ein Foul, das nicht einmal mehr mit dem Namen Chapuisat zu entschuldigen ist. Der Leidtragende war Lucien Favre, der vom Waadtländer mit dem gestreckten Bein mit den Stollen voraus genau ins Knie getroffen wurde. Selbst in der Hitze des Gefechtes ist dies eine Attacke, die an vorsätzliche Körperverletzung grenzt. Eine erste Diagnose bei Favre ergab mindestens eine Dehnung der Kreuzbänder und wohl erneut eine Pause für den zurzeit glänzend disponierten Servette-Regisseur.
Ja, ich kann das präzisieren. Tatsächlich waren die Außenbänder durch, die Kreuzbänder, der Meniskus auch. Also das Knie war komplett kaputt und er hatte seine beste Zeit als Spieler gehabt und danach kam er nicht mehr so wieder auf die Beine wie vor diesem ja fast fatalen Foul von Gabé Chapuisat, der später mal über dieses Foul sagte.
Das war ja eine Achterattacke, aber... Und das war nicht freiwillig, nicht, und nichts besonders gegen Lucien Favre. Ich habe gegen ihn 20 Mal gespielt, problemlos. Das war ein Unfall, es geht so schnell. Und du kannst nur bedauern und solche Geschichte.
Ja, zu dem Zeitpunkt hatte Servette schon mit 1-0 geführt. Es war kurz vor dem Pausenpfiff dieses Foul und er wurde noch nicht mal vom Platz gestellt, aber nach diesem Spiel von seinem Verein, also Chapuisat von Vevey, entlassen, fristlos entlassen. Das war ein Riesenskandal. Und Lucien Favre, und das war wiederum etwas Neues, hat tatsächlich zivilrechtlich da prozessiert. Mhm. Er brachte das Ganze vor Gericht und wurde auch dann ja im Urteil bestätigt. Gabé Chapuisat musste 5.000 Franken bezahlen, was natürlich angesichts der Verletzung und des Verdienstausfalls keine große Strafe ist. Ja. Aber es war zumindest ein Urteilsspruch, dass das tatsächlich zivilrechtlich, das war ein Schuldspruch. Ne? Mhm. Und Lucien Favre war damals schon so, die beiden wurden dann später Trainer in der Schweiz, trafen aufeinander und dann wurde er immer wieder darauf angesprochen. Das war natürlich ein tolles Medienthema, muss man sagen, nach diesem Foul. Aber Lucien Favre war damals schon in der Schweiz, so wie wir ihn auch in Deutschland kennen.
Ich spreche nicht darüber. Wir spielen gegen Sitten. FCZ spielt gegen Sitten. Sonst habe ich nichts dazu sagen.
Ja. Und auch auf Nachfrage kam nicht viel mehr.
Ich will nicht darüber sprechen und interessiert mich nicht. Die Vergangenheit ist es, interessiert mich nicht.
Ja, vielleicht noch ein interessantes Detail im Ganzen. Ich hatte ihn schon angesprochen, den Schiri Bruno Galla. Der verglich das mit einer Szene letztendlich, also er hat es nicht gesehen, sagte er, deswegen konnte er ihn auch nicht vom Platz stellen in dem Moment. Er verglich das aber mit einer Szene, die er tatsächlich verfolgt hat, und zwar 1982 im Halbfinale Deutschland gegen Frankreich. Ach. Als Toni Schumacher. Batiston mit da seiner Hüfte, ne? Da war er nämlich Linienrichter, ja, in diesem Halbfinale, und er hat gesagt, das war eine ähnliche Szene von der Brutalität, und auch die hat er da erlebt und er entschuldigte sich.
Auch die hat er falsch eingeschätzt.
Ja, genau. Ja, da gab es ja noch nicht mal Gelb.
Nee.
Da gab es gar nichts. Werden wir mit Toni sicherlich auch, aber vielleicht mal in einer neuen Art und Weise drüber reden, ja, in zwei Wochen, wenn es um die letzten Männer geht. Aber so war das mit dem schlimmsten Foul des Schweizer Fußballs aus dem Jahr 1985, Burkhard. Ja, das war so ein bisschen der Splatter-Teil. Also auch in der Schweiz spritzt ein bisschen das Blut im Fußball.
Ja, und wir haben noch mehr Reaktionen von euch. Wir können, ich kann es nur sagen, wir können tatsächlich, wir würden wirklich gerne, aber wir können nicht alles
vorlesen. Wir lesen alles für uns.
Aber es gibt noch eine Mail von Günther. Der hat nämlich was ganz Tolles gemacht. Der hat uns einen Link geschickt, und zwar über den letzten Spieltag der Saison 70-71 zum Fernduell Borussia Mönchengladbach gegen Bayern München. Und das ist ein Link, der ins Archiv des ZDF Sportstudios führt. Und da wird quasi diese Sendung, ist die komplett abrufbar, und die ist so herrlich mit Harry Valerien, mit Berti Vogts, der dann zum Torwartschießen kommen soll und erst nicht,
ja,
zu finden
ist. Ja, wo ist Sommer? Da ist Sommer.
Genau. Valerien? Und Berti Vogts ist nicht da, und sie vermuten quasi on air, dass Berti Vogts schon schlafen gegangen ist, sind da in einem Frankfurter Flughafenhotel. Dieses Hotel ist irgendwie der allerletzte Schrei und wird in allen Facetten vorgestellt als das, der große Sprung in die Moderne. Und das ist einfach so toll. Und ich kann nur allen, also jeder, der sowas hat oder sowas kennt, schickt es uns bitte. Das wird irgendwann, lieber Günther, werden wir das brauchen. Und dann werden wir
ein Buch rausbringen.
Dann werden wir uns über letzte Spieltage unterhalten von mir aus. Und dann wird das auf jeden Fall eine Rolle spielen. Ja. Und dann ist das pures Gold für uns. Vielen Dank.
Ja. Und einen will ich hier noch erwähnen. Habe ich das eigentlich schon gemacht oder nicht? Philipp, den 11-Jährigen, noch nicht. Der hat uns nämlich auch geschrieben. Und er schreibt, ich finde das einfach rührend. Philipp, ich finde das so cool, dass du uns zuhörst. Und ganz viele andere, die ganz frisch mit diesem Fußball unterwegs sind. Und ihr habt auch eine tolle, hoffentlich tolle Geschichte im Fußball vor euch und werdet noch so viel erleben und vielleicht irgendwann auf die Zeit jetzt zurückblicken und sagen, Mensch, früher war das ja ganz toll. Aber dass ihr an Fußballgeschichte so interessiert seid wie du, Philipp, das rührt mich und finde ich ganz toll. Du bist 11 Jahre, schreibst du, und es sind knackige Zeilen. Du schreibst, ich schreibe jetzt schon zum zweiten Mal, ich hätte jetzt eine Idee. Ah, zum Beispiel über legendäre Stadien. Ja. Und das finde ich, ist ein toller Vorschlag von Philipp. Also leider wird der Stapel mit potenziellen Themen immer größer, aber legendäre Stadien ist ein tolles Thema, Philipp. Viel Spaß noch mit der weiteren Folge und danke, dass du uns folgst. Überhaupt abonniert uns, das habe ich selber festgestellt. Ich habe jetzt abonniert Geschichten aus der Geschichte oder Geschichten in der Geschichte, wie auch immer. Und ich freue mich, wenn das immer irgendwie automatisch aufploppt. Also folgt einfach Jogo Bonito und abonniert das Ganze. Okay, das ist die Reaktion. Burkhard, es ist Zeit für unsere Schlussrunde hier in Jogo Bonito, oder?
Für die Zielgeraden, und ich würde sagen, die beginnt ja genau hier bei der Europameisterschaft 2008.
Das war der Plattenteller dampft wieder hier.
Ja klar, das war der offizielle Beitrag des Gastgeberlandes Schweiz zur Europameisterschaft, die man gemeinsam mit Österreich ausgerichtet hat.
Lass mal hören.
Hat Schlangenfang erlebt. In drei Sprachen auch dargeboten. Es geht aber gleich los. Gleich kommt der richtige Wumsi-Wums. Jetzt.
Okay, komm, red
also
einfach
drüber. Also wer da nicht mitgeht, Sven, da gehst du nicht mit dem Beat.
Ich fand unseren unterhosenbefreiten Coleo cooler, der Coleo-Song 2006, weißt du noch? Der hatte keine Unterhose an, das fand ich geil.
Ich fand den Sexofrigulator am besten.
Der Sexofrigulator. Okay, bitte.
Also 2008. Die Europameisterschaft 2008, die Schweiz natürlich mit, ja, also im Rahmen ihrer Möglichkeiten hatten sie, glaube ich, Hoffnungen, dass es länger dauern könnte, das Turnier, als die Vorrunde.
Ja.
Und dann spielten sie, wir kommen zum Themenkomplex, Schweiz und Türkei im Fußball. Das ist ja hochbrisant gewesen.
Jetzt wird's brisant.
Ne? Und 2008 trafen die sich also in der Vorrunde. Die Schweiz durfte es nicht verkacken. Und was soll ich sagen, die Schweiz hat's verkackt.
Zentrum, geht rein auf den Dunkel. Die linke Seite, dort ist Duran. Duran geht in 16er rein von der Schweizer, hat den Lichtsteiner vor sich, legt den Ball für den Rechtfuss. Abgelegter Ball, 2:1 für die Türkei. In der 92. Minute, ein Schuss von Duran. Türken machen es 2:1 in der Nachspielzeit. Jetzt lassen die Schweizer Fans wirklich alle Ohren und Fahnen hängen. Türken führen mit 2:1.
Es klingt komisch.
Ja, zwischendurch klingt es ein bisschen nach Ungarisch, finde ich sogar.
Man
weiß, es ist kein Glücksgefühl, das da zum Ausdruck gebracht wird.
Na, man will den Schmerz verwalten, so klingt's, oder?
Ja, kurz danach war Schluss. Und dann musste der Reporter natürlich Worte finden für die vielleicht ehrenvolle, aber in jedem Fall unerwartete Niederlage.
Sie waren ja raus, bei der eigenen Europameisterschaft, in der Gruppenphase.
Es ist abpfiffen, damit ist klar, die Schweiz ist vor dem letzten Gruppenspiel an der Euro 2008 im eigenen Land die erste Mannschaft, die definitiv ausgeschieden ist.
Ja. Die erste?
Ja, war nicht Top-Schweiz, sondern Schrott-Schweiz.
Mhm.
Ne? Also das war 2008, aber Sven, es gab natürlich die Vorgeschichte zu diesem Spiel.
Oh ja, die Vorgeschichte. Da reden wir über die WM-Qualifikation. Ich meine, die Schweizer waren ja bei der WM 2006 dabei. Sie spielten die WM-Quali gegen die Türken und hatten das Hinspiel mit 2:0 gewonnen.
Das war das Relegationsspiel, ne?
Ja, und es waren nicht so viele Türken im Stadion in der Schweiz zugelassen. Daraufhin, ich sag mal, war die Halsschlagader der Türken schon ein wenig hervorgetreten und sie waren angespannt. Und beim Rückspiel war es so, dass die Schweizer eben rüberflogen in die Türkei und schon am Flughafen sahen sie ein Plakat, auf dem stand: Willkommen in der Hölle. Und wenn du da als Schweizer Nationalspieler hinfliegst, weißt du, was es dann im Stadion auf sich hat. Es gab Pfiffe während der Schweizer Hymne, die ist also kaum mehr zu hören. Und dann Alex Frey, der ja auch in Dortmund mal spielte als Kapitän der Nationalmannschaft, ging also zur Platzwahl und Öcalan Alpay verweigerte den Handshake vor Spielbeginn. Und das ist das Kuriose, nach 24 Sekunden berührte dieser Alpay mit seiner Hand aber blöderweise im eigenen Strafraum den Ball und somit gab es also direkt einen Elfmeter für die Schweizer, den sie verwandelten zum 1:0 durch Frey. Also das war so eine indirekte Handberührung mit Frey und das ist natürlich auch eine groteske Geschichte. Am Ende haben sie dann mit 4:2 da gewonnen, die Türken, aber es reichte eben nicht und so zog die Schweiz ein zur WM in Deutschland und konnte mitspielen, aber das ist natürlich auch ein Ding und als dann das Spiel abgepfiffen wurde, diese Bilder haben wir noch, glaube ich, im Kopf, diese Tumulte, Alpay trat den Streller, der ja auch für den ersten FC Köln spielte, mittlerweile ist er ja, glaube ich, als Funktionär im Fußball unterwegs, im Vereinsfußball, trägt einen Anzug und ist ein ganz gediegener Mann, aber da wurde eben Marco Streller mit Füßen getreten. Das waren skandalöse Tumulte. Das war das Präludium vor diesem Spiel 2008 bei der Heim-EM der Schweiz, als die Türken sie rausschmissen. Mhm. Da kann man sich mal vorstellen, dass die Lunden da relativ kurz waren.
Ja, stimmt. Und war natürlich auch das Präludium für die Weltmeisterschaft 2006, an der die Schweizer ja in der Vorrunde mit einigem Erfolg teilgenommen haben.
Ja.
Also die waren ja wirklich ganz unterwegs, ganz gut unterwegs und haben es dann auch in die K.O.-Phase geschafft, ohne Gegentor. Und dann spielten sie in Köln gegen die Ukraine Und natürlich waren wieder viele Erwartungen im Gepäck. Das ist ja klar. Man hofft ja immer, dass es vielleicht nochmal einen Schritt weitergehen kann. Gleichzeitig wird natürlich auch die ehrenvolle Niederlage in den Köpfen schon vorbereitet. Und dann spielten sie also 0-0 gegen die Ukraine. Auch nach Verlängerung stand es 0-0. Es kam zum Elfmeterschießen und es nahm kein gutes Ende.
Ein Schuss, ein Tor noch und die Ukraine ist durch. Er läuft an, der Gusev. Er schießt ins Tor, links unten rein. Er schießt ins Tor. Gusev trifft für die Ukraine. 3-0 Sieger im Elfmeterschießen. Und die Mannschaft aus der Ukraine ist im Viertelfinale.
Ja, und die der Schweiz ausgeschieden. Bis heute die einzige Mannschaft bei einer Weltmeisterschaft, die ohne Gegentor aus dem Spiel heraus ausgeschieden ist. Ja, und deshalb konnte sich der Ludovic Magnin, der ja auch in der Fußball-Bundesliga unterwegs war, beim VfB Stuttgart Meister geworden ist, bei Werder Bremen gespielt hat, konnte der sich natürlich nach dem Schlusspfiff hinstellen und wirklich im Brustton vollster Überzeugung behaupten, dass es sich hier natürlich um eine ehrenvolle Niederlage gehandelt hat.
Der welsche Ludovic Magnin, ne? Oder? Mhm.
Wir haben einfach keine Elfmeter reingemacht und ich glaube, man muss dadurch lernen, aber man kann Hut absagen zu der Mannschaft. Wir haben gekämpft wie Unfall, wir haben alle zusammengearbeitet und wir fliegen raus, aber ich glaube, wir haben eine positive Image und wir haben unser Land stolz gemacht.
Oh Mann, ey.
Ja, aber diese Meinung und diese Sicht auf die Dinge hat er, glaube ich, auch relativ exklusiv gehabt, zusammen mit seinen Schweizer Mannschaftskollegen, weil das Publikum im Kölner WM-Stadion hatte über weite Strecken dieses relativ trostlosen Länderkampfes zwischen der Ukraine und der Schweiz eine ganz andere Meinung.
Was ist das?
Das ist das Pfeifkonzert, das
nach dem Abpfiff oder nach dem Ende
vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit dann einsetzte, weil das Spiel einfach so unfassbar schlecht gewesen ist.
Das ist das Pfeifkonzert während des Spiels, weil es so schlecht ist. Ja. Die Leute haben WM-Tickets, sind da.
Sie haben sich abgewandt. Sagen wir es, wie es ist.
Das ist ja total heftig.
Ja.
Was für ein Pfeifkonzert.
Man sagt, dass es bis heute wirklich eines der schlimmsten Fußballspiele bei einer Weltmeisterschaft aller Zeiten gewesen ist. Und in einer ehrenvollen Niederlage endete natürlich.
Buh.
Für die Schweiz.
Sven, schließen wir damit das Buch? Oder?
Wir schließen es fast. Ich habe noch ein Abschlusslied mit.
Aber natürlich. Ein kleiner Gruß aus der Küche ist dann am Ende noch da.
Selbstverständlich. Und zwar möchte ich das Curly vom FC Feuerthalen zu Gehör bringen, das Curly, also dieses Körchen. Mhm. Der FC Feuerthalen, ein eher unterklassiger Club in der Schweiz, gibt es heute so auch gar nicht mehr. Er hat mittlerweile ist er fusioniert mit einem anderen Verein und zwar mit dem FC Flurlingen. Ja, und das ist jetzt heute der Verein Hollfirst United, spielen, glaube ich, in der vierten Liga. Und damals, als es einen wirklich tollen Live-Block gab von der ersten Mannschaft des FC Feuerthalen, als die noch versuchte, Tore zu schießen und Punkte zu kriegen und dann Abstieg, glaube ich, aus der dritten Liga ist das damals gewesen. Da hieß es also in dem Block, morgens um 8 Uhr auf dem Parkplatz Stumpenboden standen gerade mal so 11 Spieler parat, sodass nur Nuri Refiku kurzfristig aufgeboten wurde und Trainer Lehmann ebenfalls seine Fußballsachen mitnahm. Einige andere hatten es vorgezogen, mehr Alkohol zu trinken, als der Körper es zulässt. Das Spiel endete dann in einem 1-0 Auswärtssieg des FC Feuerthalen. Kurz danach aber dann Überschrift, der definitive Abstieg. FC Feuerthalen gegen den FC Diessenhofen 0-3. Und da heißt es nun, am Donnerstag vor Pfingsten im Jahre 2007, vor nicht einmal ganz einem Jahr, stieg der FCF in die dritte Liga auf. Am Donnerstag vor Pfingsten im Jahr 2008 geht es nun wieder zurück. Ein Abstieg, der sich schon lange abgezeichnet hatte, stand man doch vom ersten Spieltag an auf dem letzten Platz und hatte nie eine Chance, auch nur phasenweise in bessere Regionen der Tabelle zu kommen. Vielleicht hätten sie eine Karriere als Sänger anstreben sollen. Das Talent dazu haben sie auf jeden Fall. Wie unser letztes musikalisches Kleinod beweist, das Abendlied des FC Feuerthalen.
wie schön ist das denn, Burkhard?
Der FC Feuerstein, das ist natürlich eine ältere Aufnahme, nicht von der Abstiegsmannschaft, aber die stimmliche Qualität in Feuerstein ist auf jeden Fall ungeheuer.
Mehrstimmig.
Ja, ganz toll, ne?
Basslinien drin, die das ganz toll machen. Ja. Top Schwitz.
Schwitz bin ich hier, du.
Schwitz. Ich habe zwischenzeitlich
der Schwitzschwitzer hier
schon Trauben gegessen. Träubli, weil der Hunger so langsam kommt. Wir schließen die Bücher, freuen uns auf die Folge in 2 Wochen. Die letzten Männer und Toni Schumacher live im Rahmen des Köln Comedy Festivals. Und das werden wir auch hier veröffentlichen. Liebe Leute, bleibt uns gewogen und wenn ihr Lust habt auf den Club de Jogadores, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr unsere Recherche, unseren Podcast hier unterstützt. Das ist schon mal gut angelaufen. Es gibt Leute, die Daueraufträge einrichten, aber auch mit Kreditkarte oder per Überweisung geht das alles sehr, sehr gut an. Es kommt bei uns an, direkt, und da ist auch nichts dazwischen, wenn ihr überweist. Bei der Kreditkarte ist eine kleine Gebühr, die da für uns fällig wird. Alle Wege sind beschrieben in jogo-bonito.de. Das ist unsere Landingpage und die IBAN ist auch in den Shownotes, genauso wie alle anderen Infos. Du packst noch ein paar rein, ein paar Links, ein paar Bücher.
Ja.
Wir sagen noch einmal am Schluss, das Buch, was uns hier wirklich heute durch diese Folge getragen hat, ist von dem fantastischen Kollegen Wolfgang Bortlik. Hoppschwitz, bitte im Antiquariat eurer Wahl bestellen, lesen, es lohnt sich. Letzter Hinweis nochmal, also kommt zu jogo-bonito.de und kommt in den Club der Jogadores. Es bedanken sich für eure Aufmerksamkeit Burkhard Hupe.
Ja, und Sven Pistor.
Sagen wir jetzt Grützi miteinander?
Grützi,
ja, oder? Grützi. Wahrscheinlich war das jetzt auch wieder falsch.
Ja.
Jogo Bonito, das schöne Spiel. Der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.